Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis.
Und checkety, checkety, check. Ich habe Ausschlag. Also nicht Ausschlag, sondern...
Das waren jetzt ein bisschen viele Details, aber gut.
Auf den langen Autofahrten diese Woche hat sich der erste Satz für dieses Buch rauskristallisiert. Der wird sein, du solltest den Jungen töten.
Podcast. Woraus besteht denn das Wort Podcast?
Na, ist ja völlig klar. Ne? Also erstens hat man ein bisschen Pott geraucht. Ne? Und dann castet man Leute, die mitmachen und Schmarrn reden. Und schon kriegt man Podcast zusammen. Das also ist ganz einfach.
Das ist die beste Erklärung aller Zeiten.
Ja. Ja? Dem ist nichts zu tun.
Nee.
Werner ist ganz offiziell der Meister des besoffenen Unsinns.
Das klingt jetzt so, als würde ich mich selber total geil finden, aber...
Alle, die am Tisch sitzen, wir finden uns hier alle geil. Also von
insofern.
Nach der Folge finden uns auch die Leute da draußen total gut.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Med und Moshpit, eurem Podcast von und mit Saltatio Mortis. Hier ist wie immer euer Jean am Mikrofon und mit mir am Start ist heute... Ja, genau. Niemand. Also ich sitze hier gerade völlig alleine in meinem kleinen Podcast-Studio. Alle anderen Kollegen sind teilweise noch im Urlaub oder kommen gerade erst zurück. Und ihr wisst ja, wie das so ist im Job. Einer muss die Stellung halten, einer muss gucken, dass der Laden irgendwie weiterläuft. Und in dem Fall habe das zweifelhafte Vergnügen eben ich. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, denn ich habe mir für die heutige Folge zwei super interessante Gäste eingeladen, und zwar die beiden wundervollen Autoren, die mit uns zusammen am Finsterwacht-Projekt gearbeitet haben. Die Rede ist natürlich von Bernhard Hennen und von Thorsten Weitze, die gemeinsam den Roman Die Feuer der Finsterwacht geschrieben haben, den ihr dann in der Fanbox zur Finsterwacht auch finden werdet. Mehr dazu dann natürlich nachher noch während der Sendung. Für alle, die beiden Autoren, den Bernhard und den Thorsten, noch nicht so richtig kennen, habe ich jetzt noch ein paar Hintergrundinformationen, die euch den Einstieg ein bisschen erleichtern. Also es ist wirklich beeindruckend, was die beiden schon geleistet haben. Bernhard zum Beispiel hat zunächst Germanistik studiert, vorderasiatische Archäologie und Geschichte und hat dann als Rundfunkjournalist beim Westdeutschen Rundfunk gearbeitet. Gleichzeitig war er dann schon Redakteur der Fantasy-Zeitschrift Zauberzeit und für das in Deutschland meistverkaufte Rollenspiel, nämlich das Schwarze Auge, verfasste er zahlreiche Abenteuerbücher. Und als Mitarbeiter beim Rundfunk hat er Mittelamerika bereist, den Vorderen Orient und so weiter. Erstmals als Romanautor trat er zusammen mit Wolfgang Holbein in der Trilogie Das Jahr des Greifen hervor. Dann kamen ganz viele weitere Bücher, ganz oft auch in der aventurischen Spielwelt, also in der Welt von Das Schwarze Auge, beheimatet. Sein Roman Der Sturm aus seiner Greifentrilogie wurde auch mit diversen Preisen ausgezeichnet. Das gesamte Werk von Bernhard Hennen jetzt hier aufzählen zu wollen, wäre völliger Wahnsinn, denn der Mann hat wirklich viel geschrieben in seinem Leben. Und ich möchte nur exemplarisch neben den Dingen, die er für das Schwarze Auge geschrieben hat, noch erwähnen, dass es zum Beispiel die Phileasson-Saga gibt, wirklich sehr spannendes Werk, und natürlich seinen sehr bekannten Elfenzyklus, in dem er mehrere Bände verfasst hat. Zuletzt hat er unter anderem mit dem Co-Autor Thorsten Weitze die Minen der Macht geschrieben. Das ist eine Art Fantasy-Krimi, bei dem auch noch mehrere Autoren mitgeschrieben haben, unter anderem Sam Feuerbach und eben Thorsten Weitze, mit dem er dann auch unseren Roman Die Feuer der Finsterwacht geschrieben hat. Eben jener Thorsten Weitze ist einigen von euch mit Sicherheit ein Begriff, denn er hat die Reihe Der 13. Paladin geschrieben. Auch ein Fantasy-Werk, wie der Titel schon sagt, bestehend aus 13 Bänden. Daneben hat er noch die Nebula Convicto-Reihe rund um die Figur Grayson Steele geschrieben und natürlich die Sturmfels-Akademie. Thorsten hat, wie er euch später auch selbst noch erzählen wird, relativ spät erst zur Literatur gefunden. Er hatte zunächst probiert, was richtig Solides zu lernen, hatte auch ein abgebrochenes Studium. So wie es sich gehört für jemanden, der in der Kreativbranche arbeitet, muss man mindestens ein Studium mal abgebrochen haben, sonst gilt das nicht. Das war bei mir ja auch so und bei vielen meiner Kollegen ebenfalls. Also von daher wissen wir, wie sich das anfühlt. Jedenfalls hatte er zunächst als Verlagskaufmann angefangen und dann aber irgendwann festgestellt, dass es so nicht mehr geht und er unbedingt schreiben muss und schreiben möchte, um überhaupt im Leben irgendwie gesund und glücklich zu bleiben. Wie das genau war, erzählt er euch nachher am besten selbst. Für alle, die noch mehr erfahren wollen über unsere beiden Autoren, über deren Werk, packe ich euch einfach mal ein paar Links unten in unsere Shownotes. Natürlich werden die auch gleich ganz viel selbst erzählen über ihren Werdegang und ihr Werk, aber ich packe euch unten trotzdem nochmal die Links rein. Dort findet ihr dann auch die Social-Media-Plattformen, auf denen Bernhard und Thorsten vertreten sind, zur Webseite und natürlich zu einem Werkeverzeichnis. Dann könnt ihr nochmal ganz genau schauen, welche Bücher die beiden geschrieben haben und vielleicht das ein oder andere mal lesen. Soweit erstmal zur Einleitung. Ich freue mich jetzt auf ein wirklich tolles Gespräch mit Bernhard Hennen und Thorsten Weitze und wünsche euch viel Spaß beim Hören. Bernhard, Thorsten, ich freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute hier in unserem Podcast vorbeizuschauen. Erstmal vielen Dank dafür und herzlich willkommen bei uns in der Sendung, ihr zwei.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, also schön, großartig, dass du hier dich im Wohnzimmer von Thorsten eingefunden hast, die ganze Technik aufgebaut hast. Erinnert ein bisschen an meine alten Radiozeiten, nur cooler.
Naja, wir quatschen gleich noch ein bisschen über euren Werdegang und was das mir mit alten Radiozeiten zu tun hat. Wir haben in der vergangenen Folge, die wir gesendet haben, wirklich ausgiebig über unser gemeinsames Finsterwacht-Projekt schon gesprochen. Und heute sollt ihr beiden im Mittelpunkt stehen. Wir wollen ganz viel über euch zwei erfahren und euer Handwerk beleuchten und alles, was damit zusammenhängt. Aber zunächst muss ich natürlich mir überlegen, ich habe hier zwei wirklich tolle Autoren, jetzt muss ich ja irgendeinen besonderen Einstieg auch finden in diese Sendung. Ja? Und dann habe ich mir was überlegt, weil ihr als Autoren beschäftigt euch natürlich sehr viel mit super interessanten Dingen. Aber eine Sache ist mir in unseren Gesprächen im Vorfeld total aufgefallen. Und das wird jetzt mein Einstieg werden. Passt auf. Und zwar gibt es da ein wirklich interessantes Konstrukt, sehr altes, ich würde sagen geradezu archaisches Konstrukt und doch immer noch sehr modern, das einem in vielen Büchern begegnet, auch in Filmen und so. Die Rede ist von der sogenannten Heldenreise. Hm. Und die Heldenreise zieht sich ja seit ewigen Zeiten, seit vielleicht sogar Jahrtausenden durch Geschichten und sowas. Homers Odyssee bis hin zu Star Wars oder jetzt aktuell wieder Dune, Harry Potter und so. Das heißt, irgendein Protagonist muss diverse Widerstände überwinden, um dann am Schluss als Held aus dieser Sache herauszukommen. Ich würde ganz gern wissen, bevor ihr mir nachher vom Handwerk des Autos erzählt, was ist denn eure persönliche Heldenreise? Also, reden wir ganz kurz über die Herausforderungen. Wann und wie fing denn eure persönliche Reise, eure Heldenreise an, eure Faszination für Literatur? Bernhard, war das bei dir, als du damals hier mit 8 Leuten in deiner 13 Quadratmeter Studentenbude gesessen hast, um DSA zu spielen.
Du bist ja bestens informiert.
Oder hier, Thorsten, war das damals erst, als du deine Ausbildung zum Verlagskaufmann gemacht hast? Ganz bestimmt nicht. Das muss doch irgendwo früher gewesen sein. Bernhard, wann war das für dich klar, dass dich Literatur fasziniert?
Oh, das ist schwierig. Welche längere Antwort willst du jetzt haben? Es gibt die 15-Minuten-Variante, die 5-Minuten-Variante.
Ich gehe mir einen Kaffee holen.
Also die lange Variante ist, dass in der Familiensaga um mich ich gelegentlich noch erzählt bekomme, dass ich in der Grundschule als Lesen lernte, meiner Mutter abends ab und zu aus dem Buch vorlesen musste und die irgendwann die Geschichte komisch fand, die ich da so flüssig vorlas, und dann guckte sie ins Buch und da stand was völlig anderes. Das lief so flüssig, weil ich es einfach frei erfunden hatte und es grob am Inhalt entlang ging, also nicht sofort völlig unglaubwürdig war, aber ja. Wenn man etwas länger zuhörte, merkte man, der 7-Jährige schummelt. Das heißt also, Geschichten erzählen war schon immer mein Ding. Ja. Der Weg zum Autor war dann alles andere als geradlinig. Also zumindest bei mir war es so, dass ich mir dann nicht mit 7, 8 gedacht habe, du warst Schriftsteller, damals dachte ich eher, also entweder wirst du Astronaut oder Archäologe. Mhm. Das war noch vor Indiana Jones. Und das hat eine ganze Weile gehalten, bis ich dann so mit 12 angefangen habe zu begreifen, wie Dinge im Leben laufen, und gesehen hatte, boah, Zahnarzt hier um die Ecke hat ein cooles Auto, das schickste Haus in der Straße, wer doch Zahnarzt. Das war dann, hielt so eine ganze Weile, bis ich so mit 16 in die Sturm- und Drangphase kam und mein Kunstlehrer mir erzählte, du musst unbedingt nach Düsseldorf an die Kunstakademie, und ich mir auch dachte, boah, dein ganzes Leben lang in den Mündern anderer Leute arbeiten, ist es das wirklich? Ist es das? Du wirst Künstler, ist doch viel cooler. Dann war ich in den Berufsorientierungstagen eine Woche an der Kunstakademie in Düsseldorf und es war so anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Mhm. Ich war in der Abschlussklasse und Das Klassenklima war so, dass alle in der Klasse wussten, einer kriegt am Ende den Titel Meisterschüler aus der Klasse und das ist das Ticket in die Galerien und in den Galerien hängen heißt, man wird Geld verdienen. Und es war die Kunstakademie, ne? Die kamen da morgens um 7 an zum Malen, hatten so einen riesen Klassenraum mit 3-4 Meter hohen Wänden, die waren voll mit Bildern, auf denen abstrakte Dinge entstanden. Das Einzige, was sie erkannt haben, waren blutige Schweinehälften. Das andere war noch abstrakter. Und die lieferten sich ein Malduell bis abends 19, 20, 21 Uhr, bis es nicht mehr ging. Jeden verdammten Tag, ne? Ich dachte, das ist die Kunstakademie. Mhm. Da war ich dann nach den Berufsorientierungstagen leicht orientierungslos und habe mich dann so entschieden, so den Weg meines Vaters zu beschreiten. Wie peinlich, ne? Germanistik und Geschichte, dafür habe ich mich eingeschrieben an der Kölner Uni und ich brauchte noch ein zweites Nebenfach. Das war dann anfangs klassische Archäologie. Das hatte Vorzüge mit der klassischen Archäologie, weil als ich das erste Mal im Seminar saß, dachte ich, ah nee, 10% Männer, 90% höhere Töchter. Mhm. Wow. aber nach einem Semester Locken zählen und debattieren über den Bart eines Stoikers, erkennt man an bla 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 bla, dachte ich, ich wollte ja nicht Kunstgeschichte studieren, also Archäologie hatte ich mir anders vorgestellt. Dann bin ich zur vorderasiatischen Altertumskunde gewechselt und das war dann schon mehr so, wie ich mir Archäologie dachte. Irgendwann war ich für eine Ausgrabung vorgesehen und gab es einen grandiosen Vertrag zu, in dem so tolle Dinge standen wie der Ausbruch eines Krieges ist kein Grund für den Abbruch der Ausgrabung, es ging um eine Grabung im Irak. Mhm. Und das war so die Zeit, wo ich nebenbei angefangen habe, als Journalist zu arbeiten und zum Schreiben zurückgekommen bin, was mir viel Spaß gemacht hat. Aber beim Journalismus habe ich ganz schnell gemerkt, ich habe nie den Platz, die Story so zu schreiben, wie ich wollte, weil entweder gab es bei der Zeitung eine Zeilenvorgabe, 100, 120 Zeilen, 80 oder so. Und ich dachte, das reicht nicht. Jetzt war ich den ganzen Abend unterwegs und habe so viele interessante Details und dann kann ich nur ein Abstract davon schreiben oder es eindampfen bis zum Belanglosen. Dasselbe war im Radio. Da gab es immer Zeitvorgaben. Mach's in 2 Minuten, 2:30. Und das war irgendwie anstrengend. Nebenbei habe ich halt Rollen gespielt und über den Journalismus dann für Rollenspielzeitungen geschrieben, bin gerne genommen worden, habe den Kontakt dann zu Uli Kiso bekommen und bin so ins Schwarze Auge eingestiegen, also erst spielend, dann schreibend, dann Uli Kiso interviewend und dem dann Ideen vorschlagend für ein Abenteuer und so kam ich in die DSA-Riege und habe damals die Filjasson-Saga geschrieben. Und,
da würde ich gerne einhaken gleich, weil über Filjasson und deinen Werdegang mit DSA wollte ich sowieso nochmal gesondert sprechen.
Ja.
Thorsten, jetzt haben wir schon ganz viel gehört von Bernhard. Wie war das denn bei dir damals? Ich meine, ich habe vorhin erwähnt, was ganz Solides gelernt, Verlagskaufmann. Und hast aber mir vorhin auch, bevor die Aufnahme schon an war, verraten, dass auch du mal, wie es sich für einen Kreativen gehört, mal ein Studium abgebrochen hast.
Aber das ist doch geheim.
Wie kam es dazu, dass dir irgendwann klar war, die Literatur ist nicht nur was Schönes für nebenbei, sondern das ist eine echte Faszination?
Also meine Faszination für Literatur begann, als meine Mutter mich an Romane herangeführt hat. Ich glaube, da war ich so 11 oder 12. Wir hatten nicht besonders viel Geld zu Hause. Und meine Mutter hatte halt damals gesagt, wenn du ein Buch willst, bekommst du es. So, und das war also eine Art Freifahrtschein, den ich so einfach nicht kannte.
Ja. Das ist die Kaffeemaschine übrigens, die lassen wir drin. Die schneide ich nicht raus, die ist authentisch.
Perfekt, ja, die macht sich nach einer halben Stunde sauber. es war halt so eine Art Freifahrtschein, den ich so nicht kannte. Und sich in Geschichten zu verlieren, fand ich schon immer ganz toll. Muss dazu sagen, als Kind war ich eher sehr schüchtern, introvertiert, viel gehänselt. Der klassische Nerd, nur dass Nerdsein damals nicht cool war. Und dementsprechend, ja, auf jeden Fall habe ich mir dann eine Geschichte nach der anderen geholt. Also das heißt, ich habe den Roman gelesen, bin dann mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren, eine halbe Stunde, habe dann da 2 Stunden lang oder 3 Stunden lang an dieser Büchereiwand mich lang getastet, um das Buch rauszusuchen, das es dann jetzt als nächstes sein wird. Bin damit dann wieder eine halbe Stunde zurück, habe da einfach 3-4 Stunden für gebraucht und am nächsten Tag bin ich nicht jeden Tag, aber ich bin dann halt immer sehr zügig nochmal los. Und hatte dann ziemlich schnell irgendwie 300, 400 Bücher zu, also nicht schnell, aber im Laufe der Jahre, bis es dann soweit war, dass ich so um die 18 war und habe mir tatsächlich zu dem Zeitpunkt gedacht, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon so 2-3 Jahre DSA gespielt, habe mir dann gedacht, oh komm, jetzt schreibst du mal selber was. Hatte dann so die ersten 50 Seiten zusammen. Tatsächlich sozusagen die Urfassung, den Urläufer vom 13. Paladin, meiner Debütreihe. Ja, und was ist? Festplatte abgeschmiert, keine Datensicherung. In dem Alter ist sofort sämtliche Motivation durch. Und dann klopft da halt auch so ein bisschen die Realität an. Ich bin dann halt erst im Studium gescheitert, sehr grandios, weil als ich angefangen habe zu studieren, hatte ich keinen Plan. Man kommt aus diesem strukturierten Schulalltag raus, wo jeder sagt, von dann bis dann hast du das und das, dann hast du diese Hausaufgaben zu machen, dann hast du das zu erledigen. Super strukturiert. Jeder sagt dir die ganze Zeit, das hast du zu tun. So, ich kam ins Studium rein und meine Kommilitonen, die schon alle so, ja, ich habe mich schon zur Vorbereitung in das und das eingelesen und die Literaturliste habe ich mir schon besorgt und dies und das und jenes. Und ich so, wie? Ach, man muss sich im Vorfeld kümmern.
Ja, super.
Dann habe ich angefangen, mich zu kümmern. Dann kamen die Studentenstreiks. Mhm. So, und damit war der Drops gelutscht. Also das war, da habe ich kein Bein mehr auf die Erde bekommen. Dann habe ich gedacht, gut, dann machst du halt irgendwas im Verlag. Wir hatten einen kleinen Verlag bei uns um die Ecke und ich hatte dann über meinen Vater das Glück, dass der den über 3 Ecken im Tennisclub kannte. Lange Rede, kurz der Sinn. Ich durfte mich halt mit ihm hinsetzen und konnte ihm dann sagen, ah, ich glaube, ich möchte Journalist werden. Und dann lachte er mich fast zur Tür raus und sagte, naja, wenn du, ich habe die Worte noch ziemlich genau im Kopf, wenn du dein Leben damit verschwenden willst, über den 80-jährigen Geburtstag irgendeiner Oma hier aus der Region zu schreiben und das dann irgendwie über eine Viertelseite, dann mach gerne, dann
darfst du gerne Journalist werden.
Dann darfst du gerne bei uns Journalist werden. Aber ansonsten machst du den Verlagskaufmann, das ist was Handfestes. Ja. Dann verkaufst du die Anzeigen und die Journalisten füttern dich mit dem Inhalt drumherum. Und dann kam die pragmatische Seite in mir durch. Oder auch, sagen wir mal, die desillusionierte Seite in mir durch. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich das. Von da aus bin ich dann in die Firma meines Vaters rein. Und dann habe ich die Literatur auch erstmal so ein bisschen aus den Augen verloren. Eigentlich ein bisschen mehr. Also mir hat dann gereicht, dass ich Rollen gespielt habe. Ich habe dann angefangen, da nicht nur zu spielen, sondern auch viel zu leiten. Habe dann da selber Kampagnen entworfen. Und es gibt nichts Besseres für einen Fantasy-Autor oder generell für einen Autor, als wenn du in einer Rollenspielrunde sitzt, die sehr kritisch ist und die dir deine Abenteuer und deine Kampagnen mit Genuss auseinanderpflücken. Mhm. Das ist aber unlogisch. Wieso macht er das jetzt? Ich will lieber das tun. Wenn du da ein paar Jahre hinter dir hast, dann bist du auf alle Eventualitäten vorbereitet. Und dann weißt, dann kennst du viele, viele, viele Stolpersteine. Mhm. Und ja, für den Fall, dass du nochmal zu Bernhard wechseln willst, wäre hier eine gute Zensur, weil dann kam nämlich der Zeitpunkt, wo ich dann in meiner Heldenreise so...
Wir werden sowieso hin und her wechseln, wild, okay. Bin ich mir ziemlich sicher, wenn wir so die ersten, ich sag mal, so die ersten Kenntnisse über euren Werdegang mal haben, wird es gleich ziemlich hin und her springen, weil ich will euch ja auch so ein bisschen mit ein paar Sachen bewerfen quasi. Ich will euch ja auch ein bisschen hier das eine oder andere eure eigenen Zitate um die Ohren hauen, beziehungsweise euch fragen. Weil ich habe ein Zitat von Thorsten tatsächlich gefunden bei der Recherche und wollte euch das mal ganz kurz so hinlegen. Thorsten, du hast mal gesagt, Fantasy zu schreiben bedeutet, innerhalb der Grenzen der eigenen Vorstellungskraft vollkommen frei zu sein und Bilder zu weben, die den Leser auf einer vollkommen anderen Ebene erreichen können. Und das fand ich so passend, weil was ich mich gefragt habe im Vorfeld ist, war euch schon von vornherein klar, dass der Schwerpunkt eures Schaffens Fantasy oder Fantastik, wie man manchmal auch sagt, sein würde? Bernhard, ich meine, du kommst aus einem ganz anderen Bereich, Journalismus, Archäologie, auch wenn es vorderasiatische Archäologie ist, aber das ist so handfest, wie es nur sein kann. Und plötzlich wird es irgendwas Fantastisches. Warum ausgerechnet das?
Weil man in der Fantasy im Gegensatz zu den meisten anderen literarischen Genres fast grenzenlose Freiheiten hat. Ich kann in der Fantasy alles machen. Wir schreiben zum Beispiel gerade auch Fantasy-Krimis mit der Gruppe der 5 Federn. Da gehören noch Mira Valentin, Sam Feuerbach und Greg Walters dazu. Mhm. Minen der Macht heißt die Reihe. Und wir können Krimis schreiben, wenn wir wollen. Und das geht. Aber mach mal einen Krimi mit einem König und einem Ritter und einem Drachen, Schicht. Also in der Fantasy ja, aber im Normalen sind die Grenzen so eng. Und Das habe ich bis zum Exzess getrieben in der Filiasson-Saga, schon als ich sie als Rollenspielabenteuer geschrieben habe. Jedes Abenteuer hat ein komplett anderes Setting als das andere. Ja. Das heißt, reicht vom Horror in Himmelsturm bis zu Wien Viehtriebswestern danach, wo man eine Heere Karins durch den eisigen Norden Aventuriens treibt und auf die aufpasst, die Viecher. Und das hat mich so begeistert, diese grenzenlose Weite an Themen. Ja. Und dass einfach alles geht, weil das ist für Autoren ein Geschenk. Mit den vielen Jahren habe ich dann lernen müssen, ganz alles geht nicht. Es gibt auch da Grenzen, aber die sind schon deutlich weiter gesetzt als in den anderen.
Ja, ich meine, gerade jetzt bei, sei es Filiasson, Minen der Macht, beim Paladin und so weiter, da gibt es ja so viele verschiedene Ausrichtungen, das kann man ja gar nicht miteinander vergleichen. Wie denkt ihr euch, Thorsten, wie denkst du dich in diese verschiedenen Geschichten rein? Dieses Zitat ging damals übrigens weiter mit: Fantasy ist die Kunst, das Wunderliche mit dem Normalen auf besondere Weise zu verbinden. So, und ich fand das so spannend, weil wenn man sich so überlegt, ja, ich bin ja selber Fantasy-Fan und finde das auch total super, mich holt das ab, mich packt das in irgendeine andere Welt, aber irgendwo muss diese Welt ja auch, ich sag mal, ihren Ursprung haben. Und ihr beide seid, obwohl ihr in diesem Autorenbereich aktiv seid, ihr kommt aus einem ganz soliden Bereich. Ich sage das solide in Anführungszeichen, weil man ja als Künstler eher immer so ein bisschen, ja, das ist der Künstler. Ihr wisst, was ich meine. Ja? Das, die müssen immer so ein bisschen besonders sein. Aber ihr habt beide total solide erstmal einen Weg beschritten und trotzdem seid ihr in der Fantasy gelandet. Was ist es für dich, Thorsten, was dich einfach dahin gezogen hat?
Fantasy ist im Endeffekt ein Destillat aus Metaphern. Das ist das, was ich meine, das Gewöhnliche mit dem Fantastischen zu verweben. Eine Geschichte, die wirklich vollkommen losgelöst von der eigenen Erlebniswelt des Autors, oder vor allen Dingen auch des Lesenden existiert, da findet sich niemand rein. Es müssen ja bekannte Wegmarken oder Leuchttürme
sein. Man muss sich ja mit irgendwas verbinden können, ja.
Und eine gute Fantasy-Geschichte, meiner Meinung nach, oder so sind viele bei mir aufgebaut, ist, dass sie mit Bekanntem spielen und ihnen einen neuen Spin geben. Und so halt im Endeffekt die Grenzen mal ein bisschen in die eine oder andere Richtung erweitern. Das ist so wie, wenn einer sagt, oh, ich finde Süddeutschland ist schön, dann gibt es die Hauptautobahn mit Orks und Elfen und Zwergen und was weiß ich nicht allem. Also jetzt, ich sag mal, den Tolkien-Weg. Ja.
Ja.
Den kann man ein paar Mal entlangfahren, dann hat man alles gesehen und dann fühlt man sich auch sehr wohl drauf und das ist auch prima und das ist auch toll. Mhm. Und den gibt es ja auch einen bestimmten Grund und der ist ja auch der meistbefahrene Weg. Aber man kann ja auch sagen, okay, ich habe jetzt einen halben Tag mehr Zeit, ich fahre mal über die Landstraßen, wo es halt vielleicht was anderes gibt. Mhm. Ich persönlich nehme eine Mischung aus beiden. Ich bin häufiger dann auf der besagten Tolkien-Autobahn unterwegs und mache immer mal so Abstecher, so Abfahrten, so Kleinigkeiten, die ich halt verändere beim Weben der Geschichte. Und ansonsten ist natürlich die Freiheit, die Bernhard schon angesprochen hat. Ja? Mhm. Man will ja mit einer Geschichte auch meistens irgendwas transportieren. Meine Geschichten sind meistens sehr hoffnungsvoll. Ich kann mir die gesamte Welt so zusammenbauen, wie ich das gerne will, um im Endeffekt diese Heldenreise, die ich eigentlich auch immer benutze, so zu gestalten, dass sie genau die Nachricht transportiert, die ich transportieren möchte. Mhm. Und halt auch, man kann dadurch auch immer Schwerpunkte festlegen bei den Gefahren und den Hindernissen, die ein Protagonist zu überstehen hat. Und dadurch, dass man die Welt auf eine bestimmte Art und Weise webt, kann man halt auch dafür sorgen, dass sie immer so facettenreich und vielseitig ist, dass sie sich nicht gleicht, wenn man die nächste und wieder die nächste Geschichte schreibt.
Das ist eine interessante Parallele zum Musikmachen. Weil in dem Moment, wo, ich sag mal, ich jetzt irgendwie eine Musik mache, die sehr einförmig ist und immer den gleichen Parametern folgen muss, schläft mir irgendwann das Gesicht ein. Ja, beim Spielen sowieso, aber vielleicht auch beim Komponieren schon. Und das stelle ich mir auch schwer vor als Autor. Ich habe gleich noch ein paar handwerkliche Fragen an euch, weil ich weiß, dass die Leute, die uns zuhören da draußen, immer auch so ein bisschen nerdig Hintergrundinformationen haben wollen und sowas. Ich wollte euch aber noch was auch Konkretes, Handfestes fragen. Also, stellen wir uns mal vor, wir haben jetzt was geschrieben und das war vielleicht sogar ein Erfolg. Ja, und dann kommt die erste Reihe, die hat richtig eingeschlagen. Ob das der 13. Paladin ist wie beim Thorsten, die Filiasson-Saga, die Minen der Macht oder von mir aus auch die Elfenreihe. ne, für Bernhard und so. Ich habe vorhin ein Zitat von Thorsten benutzt, deswegen möchte ich jetzt eins von Bernhard benutzen. Die Fähigkeit, gute Bücher zu schreiben, hast du mal gesagt, Bernhard, ist wichtig. Das Durchhaltevermögen und der Wille zur Selbstausbeutung helfen auf dem Weg aber immens.
Ja, leider aber auch.
Ein ausschlaggebender Faktor bleibt Glück und das muss man akzeptieren können. Also sagen wir mal, ja, man hat jetzt Glück gehabt und im besten Fall hat man ein erfolgreiches Buch geschrieben. Dann kann man die Welle vielleicht reiten, kann vielleicht eine Fortsetzung machen und so weiter und so fort. Ich habe zwei Fragen. Erstens, woher kommen eure Inspirationen für genau sowas? Und wie viel Druck ist es, wenn es dann mal einen Erfolg gab und der Verleger kommt und sagt, Bernhard oder Thorsten, zweiter Band. Wie viel Druck ist das? Also, woher kommen die Inspirationen und spürt ihr Druck, wenn was wirklich erfolgreich war?
Ja, der Druck ist immens. Also, wobei ganz viel aus mir selbst kommt, weil ich einen unseligen Ehrgeiz habe. Und tatsächlich hatte ich diese Woche, was den Druck und meinen Umgang damit angeht, sowas wie eine Erleuchtung und bewege mich jetzt auf einen anderen Weg seit Mittwoch. Also wir haben heute Freitag, wo wir es aufnehmen. Weil am Montag habe ich die Nachricht bekommen, dass der aktuelle Elfenband zum allerersten Mal, seit ich Elfenromane schreibe, nicht in den Top 20 der Spiegel-Bestsellerliste ist, sondern die erste Liste, die man abgreifen kann, ist die Buchreportliste. Da war ja Platz 21. 21 tut echt weh. Und
das sagt ja nichts über die absoluten Zahlen aus.
Nee,
das ist, sondern also, das ist aber nur
nach
das Ranking.
Wie vor gut. Ja. Also es war halt, die haben sehr früh mit dem Abverkauf begonnen, sodass viele Bücher abgeflossen sind in der Vorwoche zum Erscheinen, was für die Erscheinungswoche tödlich ist.
Ja.
Also früh ein Buch kaufen vor der Erscheinungswoche, alle Fans, die es draußen hören, tut es nicht. Also ich schätze, in der Musik ist das dasselbe, aber ihr habt da strengere Regeln mit dem Erscheinen.
Wir haben Glück, dass die Vorbestellungen mit in die erste Woche reinzählen.
Und das ist halt im Buchverkauf so nicht. Wird es in der Vorwoche verkauft, dann ist das eben weg für die Erscheinungswoche.
Wahnsinn.
Und möglicherweise waren es 20 Bücher, die mich den Listenplatz gekostet haben. Und also ich bin froh, dass ich nicht in der Haut meiner Frau stecken musste letzten Montagabend, weil ich hatte schon echt üble Laune. Und
ja, ja.
Bin dann nach Rosenheim gefahren, wo ich zur Ausstellungseröffnung der Ausstellung Heldinnen und Helden bisschen plaudern sollte im Podium und hatte viel Zeit im Auto über mich nachzudenken und das, was ich gerade so tue, weil witzigerweise hatte ich 3 Wochen vorher mit meiner Tochter ein Gespräch, wo es um so Dinge wie Durchhalten und Aufgeben ging, weil sie war kurz vor Medizintestat und meinte, oh, ich brauche da gar nicht mehr hingehen, Papa, also der mag mich nicht, der Prof, ich werde durchfallen, ne? Das sagte sie am Mittwochsabends und am Freitag sollte das Testat sein und ich sagte, ja, pass mal auf, also durchfallen ist nicht ehrenrührig. Das passiert jedem von uns irgendwann im Leben. Da kannst du nichts machen. Nicht ganz selten ist man auch nicht selbst schuld, wenn man hingeht. Also ich erwarte von dir wirklich, dass du hingehst. Ja. Ich erwarte, dass du bis zur letzten Minute lernst. Und wenn du dann durchrasselst, ja, c'est la vie, so ist das Leben eben manchmal. Ja. Und ich hoffe darauf, dass auch wenn du durchrasselst, du nach dem Frustwochenende dich erhebst und weitermachst. Das ist das Nächste. Das beides haben wir in der Hand. Bestehen oder nicht in der Prüfung, schwierig.
Ja.
Vorbereitet sein hilft, aber man kann immer Pech haben, blöden Prüfer, einen schlechten Tag, da gibt es 1000 Facetten. Da habe ich ihr so einen sehr langen Papa-Vortrag gehalten. Und so während der Vorbereitung zur Heldenaufstellung ging mir auf, ey du Memme, du machst ja jetzt gerade das, was deine Tochter hat. Du steckst ihr den Kopf in den Sand, weil du mal nach 20 Jahren auf Platz 21 warst, statt in den ersten 20. Jetzt komm mal wieder auf die Füße, mach dir Gedanken über dein nächstes Projekt und vergiss den Scheiß, weil das ist eben so. Manchmal passiert sowas. Die Frage ist, wie gehst du damit um und wie machst du weiter? Und das über sich selbst zu erkennen, dass ich gerade dasselbe machte, wo ich meiner Tochter einen langen Vortrag zugehalten habe.
Ja.
Das war peinlich und danach hilfreich.
Lass uns da gleich nochmal einhaken, weil ich finde das super interessant. Gerade würde ich dich, Thorsten, auch gerne fragen, ob du den Druck auch spürst, wenn jetzt was wirklich erfolgreich ist und gut funktioniert und du vielleicht aber die Geschichte, ich sag mal, leer erzählt hast.
Ja. Ich muss gestehen, ich hatte wahnsinniges Glück, als ich den Paladin geschrieben habe. Der 13. Paladin besteht aus 13 Bänden.
Ja.
Oh. Ich habe damals halt den ersten Teil geschrieben, Aren, und habe mir gedacht, okay, gut, ja, ich guck mal auch, da sind ja 5-Sterne-Rezensionen. Oh, 2, 3, 4, 5. Und habe mich dann von dem Wind tragen lassen und habe einfach den zweiten Teil geschrieben, weil ich hatte die Geschichte fertig. Also bevor ich mit dem ersten Satz von Aren angefangen habe, wusste ich, wie der letzte Satz vom 13. Band endet. Also ich hatte die Geschichte in meinem Kopf komplett fertig. Also mit komplett den Hauptplot, die Charaktere, die Entwicklung und so weiter. Alles, was man so nebenbei noch an Inspiration hat, findet natürlich immer irgendwie organisch ins Buch. Aber das hatte den Vorteil, ich habe dann nur gesagt, okay, jetzt muss ich einen zweiten Teil schreiben. Was kam davor? Ja, genau das und das. Und habe angefangen, loszuschreiben. Und dann hatte ich ihn rausgebracht, es blieb bei 5-Sterne-Rezensionen, und dann schreibst du jetzt den dritten Teil. Und so ging das 13 Teile lang weiter. Das riesige Loch kam erst Anfang letzten Jahres, Bernhard hat das auch schon mitbekommen, dass ich auf einmal da stand, ja, jetzt ist die Geschichte erzählt. Mhm. Die 5-Sterne-Rezensionen blieben, 13 Teile sind durch, alles ist super. Jetzt musst du was Neues machen.
Perfekte Überleitung, Thorsten. Deswegen ja vorhin auch die Frage, woher kommen die Ideen?
Ja gut, der Vorteil ist überall. Also bei mir ist, ich wache mit Ideen auf und gehe mit Ideen schlafen. Ich habe tatsächlich damals angefangen, Aren zu schreiben, mit Ende 30. Dann knüpfe ich direkt an die zweite Hälfte von deiner Frage vorhin an. Ich hatte halt mein kaufmännisches Leben, wir hatten ein kleines Familienunternehmen, also 4 Personen, ne? Mein Vater fiel ins Koma, die Weltwirtschaftskrise kam, ich saß auf einmal auf dem Stuhl, die Firma rauschte nah an die Insolvenz ran, 500 Euro an die Insolvenz heran. Und mein Leben war ein ziemliches Jammertal aus Sorgen. Mhm. Und in diesem Teufelskreis, man legt sich hin und macht sich die ganze Zeit Gedanken über die Probleme, und wenn man die zu Ende gewälzt hat, fängt man wieder von vorne an. Mhm. Man kriegt keinen konstruktiven Gedanken mehr gefasst. Und in Zuge dessen hatte ich immer im Hinterkopf, schreib doch mal wieder, seit ich mit 18 das erste und letzte Mal da vor mich hingeschrieben hatte. Und habe das dann als Ventil benutzt. Und ungelogen, ich habe die erste Zeile zu Papier gebracht. Mhm. Und mir ging es besser.
Ja.
Ich habe nicht mehr aufgehört. Ich meine, das war eine Art kathartische Erfahrung. Ja. Ich habe einfach weitergeschrieben.
Jeden Tag weitergeschrieben,
immer wenn ich Zeit hatte, egal wann, egal wie. Meine Frau hat mich dabei unterstützt.
Das ist ja auch super wichtig. Ich meine, ihr erwähnt in Nebensätzen, dass es da Familie gibt und Frauen und Kinder und so weiter. Das ist ja auch ähnlich wie bei uns auch als Musiker. Wir sind ja dadurch auch noch permanent unterwegs und so. Ne? Ihr habt den Vorteil vielleicht, wenn wir gleich dazu kommen, würde ich auch gerne noch über eure konkrete Arbeitsweise reden. Was ich halt so beeindruckend finde, ist, wenn ihr das so erzählt, man merkt ja, das klingt jetzt erstmal dann so, ja, dann ergab sich das, aber das ist ja ein menschliches Leben, was da passiert, wie bei jedem da draußen auch, wo man Sorgen hat, Ängste hat und so weiter. Und plötzlich passiert da so eine kathartische Erfahrung, Thorsten. So, du kannst was schreiben und dir geht's besser. Und dann, irgendwann war der 13. Band vom Paladin rum. Wie hast du dann deine kathartische Erfahrung weiterführen? Brauchtest du die überhaupt noch? Oder war es ab dann nur noch schön?
Ab dem ersten Band war es schön. Mhm. Also als dann das Feedback von außen kam und ich gesehen habe, die Leute lesen das Buch, die Leute lieben das Buch, mach mal Band 2. Ab da war es eine durchgehende Reise, das hat 5, 6 Jahre lang gehalten. Mhm. Das war ein Traum. Bevor ich den Widersacher, also den finalen Band von Paladin geschrieben habe, habe ich mich tatsächlich schon hingesetzt und angefangen, dann Deatril, die Welt der streitenden Götter, zu plotten, wo jetzt die Sturmfelsakademie drin spielt. Aber nichtsdestotrotz, es bleiben immer die Zweifel. Also wie Bernhard das schön sagt, man ist sich selbst der ärgste Feind. Mhm. Man treibt sich selber an. Das nächste muss noch besser, noch schöner, größer, noch toller sein. Dasselbe, allerdings vollkommen anders, ne? Das Übliche halt, das kennst du als Musiker bestimmt auch. Ist jetzt auch, glücklicherweise ist auch diese Serie gut eingeschlagen. Aber das ist so bisher die einzige Erfahrung, die ich mit dem Serienwechsel habe, sozusagen. Ich bin ja nicht wie Bernhard. Bernhard hat ja schon so viel Erfahrung.
Bernhard,
für den wird das ein alter Hund, weil ihn habe ich ein paar Mal angerufen.
Bernhard, ich habe da zwischendurch, ich habe beim Recherchieren auch überlegt, was ich habe Thorstens Bibliografie dann mir so runtergepackt und aufgeschrieben. Und bei dir habe ich irgendwann aufgehört, Bernhard, weil ich gedacht habe, das ist ja Wahnsinn. Also hier Einzelromane.
Ich bin ja ein bisschen älter.
Einzelromane, die du da geschrieben hast, vom Tempelmord über die Husarin. Was ich total spannend fand, hier Wolfsspuren, ne? Eine Geschichte über eigentlich eine historische Aufarbeitung von einem Werwolf. Mhm. Also wirklich Wahnsinn. Dann ganz viel für das Schwarze Auge und zusammen mit Wolfgang Holbein noch Dinge und so weiter. Du hast uns bei einem Essen, wo wir eines Abends mit der ganzen Truppe mal essen waren, hast du auch schon ganz viel erzählt darüber. Und dann natürlich die Filjasson-Saga und die Elfen und so. Können wir gleich noch drüber quatschen. Ich wollte ganz kurz aber da genau einhaken, wo wir gerade quasi sind. Und der rosa Elefant steht ja im Raum, aber keiner redet drüber. Ne? Von kreativer Arbeit leben. In Deutschland. Da bekommt man ja oft eher kondoliert als gratuliert, ja? Wenn man sagt, dass man Künstler ist oder in meinem Fall Musiker oder eben Autor, wie in eurem Fall. Und wir haben hier in unserem Podcast schon sehr oft, auch sehr offen, über die wirtschaftliche Seite geredet. Keine Sorge, ich will hier keine Zahlen hören, sondern mir geht es eher um was anderes. Unsere Hörerinnen und Hörer da draußen interessieren sich wirklich sehr auch für die Hintergründe. Spielten finanzielle Überlegungen für euch in eurer Karriere jemals eine Rolle? Ne? Ursprünglich hast du ja, Thorsten, was Soliges gelernt, Verlagskaufmann und auch ne, der Journalismus und Archäologie ist sehr handfest und sehr solide. Wie finanziert sich so ein Autor eigentlich? Ich weiß, wie Musiker sich finanzieren, das haben wir auch in unserem Podcast schon oft thematisiert und ohne, dass ihr Zahlen nennen müsst. Was gibt es da für Möglichkeiten? Wie finanziert sich ein Autor? Ist das wie bei uns, dass die Plattenfirma, wenn es eine gibt, einem vielleicht ein bisschen Geld schon vorschießt, was man aber gefälligst zurückzahlen muss, wenn das Album sich verkauft? Und ja, was sind da für Möglichkeiten?
Das Tolle ist, jetzt kriegst du zwei vollkommen unterschiedliche Antworten.
Umso besser.
Bernhard ist traditioneller Verlagsautor. Ich komme mehr aus dem Self-Publishing. Mhm. Fangen wir einfach mal mit Bernhard an.
Also im klassischen Verlagsgeschäft ist es so, dass man einen Buchvertrag aushandelt und da steht dann eine Summe drin, die man bekommt. Und je nach Vertrag wird die halbiert oder gedrittelt. Mhm. Das bedeutet, bei Vertragsabschluss bekommt man dann ein Drittel oder 50%. Und in der Regel, wenn es gedrittelt ist, bei Manuskriptabgabe das nächste Drittel und die letzte Zahlung ist bei Erscheinen fällig. Mhm. Damit ist man auf der sicheren Seite, man muss nichts zurückzahlen, aber der Vorschuss wird verrechnet mit den Einnahmen aus dem Buch. Standard-Romanvertrag für einen Jungautor ist, dass man 5% des Ladenverkaufspreises vom Buch bekommt. Mhm. Also wenn ein Buch 20 Euro kostet, bekommt der Autor 1 Euro davon. Die 19 anderen Euros teilen sich andere. Dieser 1 Euro kommt aber so lange nicht beim Autor an, bis der Vorschuss komplett eingespielt ist. Und nehmen wir mal an, es war jetzt ein 10.000 Euro Vorschuss. Also ab dem 10.000 ersten Buch kommt dann Geld zum Autor, aber auch da ist es so, das kommt nicht direkt an, sondern je nach Vertrag hat man vereinbart, dass die Tantiemausschüttungen halbjährlich oder jährlich fällig sind. Und dann gibt es so einen Puffer, der Verlag kann das, die Auszahlung, wenn die fällig ist, auch noch auf bis zu 3 Monate schieben. Mhm. Das heißt, theoretisch wäre sie am 1. fällig, aber wenn am letzten Tag des März abgegeben wird, ist der Vertrag noch erfüllt. Mhm. Wenn ich also am 1. Januar 2023 ein Buch verkaufe, kann es sein, dass dieses Geld mich erst am letzten Tag des Märzes 2024 erreicht. Mhm. Also so ist das mit dem Geld. Die Vorschüsse werden besser, die Tantiemen werden auch, verändern sich. Es gibt dann Staffelungen, dass man dann nach so und so viel 1.000 verkauften Büchern kriegt man 6%, 7%, 8%. Für mich ist es inzwischen so, als Bestsellerautor steige ich mit 7% ein und kann das in Staffelungen bis 10-11% ausbauen und dann ist Schluss. Also mehr wird es nie. Das heißt, annähernd 90% teilen sich immer die anderen. Die anderen sind der Verlag, der das Buch produziert, und der Buchhandel, die es verkaufen.
Das ist ein sehr, sehr ähnliches Modell wie das klassische Plattenfirmen- und Musikermodell. Eigentlich fast genauso. Ja, bis auf die Zahlen, die sind hier und da mal ein bisschen anders, aber nicht zugunsten der Musiker. Wie sieht es denn im Self-Publishing aus?
Ja, im Self-Publishing bin ich ja gelandet, weil ich habe natürlich erstmal die traditionellen Verlage angeschrieben. Mhm. Nach dem Motto, guten Tag, ich bin der Thorsten Weitz, ich habe noch nie was veröffentlicht, ich habe aber eine Idee für eine 13-teilige Reihe.
Wie gesagt, das ist sehr schön für Sie, Herr
genau,
Weitze.
Genau.
Haben Sie noch andere Probleme?
Genau. Wer mir geantwortet hat, das war dann ein freundliches Zur-Tür-Rauslachen. Mhm. Aber dann kommen wir wieder zur Unterstützung meiner Frau. Die hat dann gesagt, dann mach es doch mal bei Self-Publishing. Du redest doch eh die ganze Zeit darüber, dass es das gibt. Mhm. Und dann mit Hilfe einer befreundeten Lektorin, die ich also im Zuge dessen kennengelernt habe und die gesagt hat, ja, ich finde es schön, aber leider können wir es nicht machen. Die hat mir dann geholfen und hat mir also ein paar Namen genannt. Dann habe ich zusammen mit meiner damaligen Illustratorin Petra Rudolph und meiner Lektorin Janina Klink halt Aaron erschaffen. Also man merkt schon, sind jede Menge Frauen, die mir zur Seite stehen, sonst wäre das alles nicht passiert. Ne? Also wir Autoren sind halt auch keine Einzelkämpfer, sondern wir leben auch nicht im luftleeren Raum. Diese Bücher würden nie entstehen ohne all die Hilfe der fähigen Personen im Hintergrund. Und bei mir ist es dann komplett andersrum, also beim Self-Publisher. Man zahlt erstmal. Mhm. Man zahlt für das Cover, das man in Auftrag gibt. Man zahlt für den Lektor oder die Lektorin. Und dann hat man schnell mal ein paar tausend Euro ausgegeben. Bevor man, also man hat Geld. Bernhard bekommt Geld dafür, dass er das Buch schreibt.
Im besten Fall.
Ja. Ich gebe Geld aus, obwohl ich ein Buch geschrieben habe. Ja. Und dann kommt Tag 1, Veröffentlichung. Und da klaffen dann unsere Erlebniswelten halt auseinander. Beim Self-Publisher ist es halt so, dass deutlich mehr beim Self-Publisher ankommt, weil er ja auch das wirtschaftliche Risiko trägt. Mhm. Bernhard schnauft gerade, wir hatten dann mal Zahlen verglichen und das war für beide Seiten eine Offenbarung, sagen wir es mal so. Und dann muss man halt gucken, wie verkauft sich das Buch? Kriege ich die Kosten rein für den Lektor? Kriege ich die Kosten rein für das Cover? Und meine Frau hatte mir damals zum Beispiel eine sehr klare Maßgabe gemacht. Du bringst nach Hause, was du jetzt momentan in der Firma verdienst, dann kannst du meinetwegen Schriftsteller werden.
Ja, so. Ist ja auch eine klare Ansage. Ja,
das ist eine klare Ansage.
Da weiß man, woran man ist.
Ich fand die super fair, ich fand die ganz toll. Ich war dann in der glücklichen Situation, von der ich mittlerweile weiß, dass die nicht viele Autoren haben, dass ich nach 2 Monaten diese Schwelle überschritten hatte und dann seitdem sozusagen professioneller Autor bin.
Ja.
Aber bei uns, also es gibt keine Vorschüsse, stattdessen muss man Geld investieren und
aber dafür hat man das, was reinkommt, einfach prozentual ein bisschen mehr
klar.
Also, im klassischen Verlagsgeschäft.
Genau, ja, also wobei die Vorschüsse aber in der Regel ja so sind, dass man nicht davon leben kann.
Ja.
Also bei meinem ersten Roman wurde ein Vertrag abgeschlossen über 5.000 D-Mark. Mhm. Für 4 Monate
aber
Arbeit.
Aber gib nicht alles auf einmal aus, Bernhard.
Genau. Und davon habe ich dann ja erstmal nur ein Drittel bekommen. Ja. Und dann wurde erwartet, dass ich fürs Drittel von 5.000 D-Mark 3-4 Monate arbeite und ein Buch fertig schreibe.
Ja, das ist Wahnsinn.
Also das ist auch immer noch, was du vorhin sagtest. Ne? Also wenn ich irgendwo sage, ich bin Autor, dann...
Das tut mir aber sehr leid.
Dann kommt erstmal dieser Blick von unten hoch, so dieses leicht entschuldigend verhuschte... Kann man denn davon leben?
Das ist das Interessante. Im Ausland zum Beispiel habe ich die Erfahrung gemacht, jetzt als Musiker, ne, dass da ganz viele, vor allem in England, total drauf abfahren, wenn du sagst, ich bin Musiker oder Künstler. Das finden die super. Also die verwickeln einen sofort in ein ganz interessiertes Gespräch. In Deutschland, wie ich es vorhin sagte, bekommt man kondoliert. Das ist wirklich so, oh, das tut mir wirklich sehr leid.
Ja, das geht auch, ja.
Und das werdet ihr wahrscheinlich auch erlebt haben, weil ihr habt jetzt gerade eben so einen Zeitrahmen auch angesprochen. Wenn ich mir jetzt überlege, ich weiß, wie viel Zeit vergeht, wenn wir ein Album machen und wie da die Möglichkeiten auch sind. Wie viel Zeit vergeht denn für euch manchmal von der ersten Idee bis hin zum fertigen Buch? Jetzt unabhängig, ob es jetzt ein Verlagsvertrag ist oder sonst irgendwas, aber wenn ihr wirklich eine Idee habt für etwas und dann euch da reinkniet, gibt es vielleicht auch Sachen, die ihr geschrieben habt, die über Jahre erstmal reifen mussten und dann fertig wurden? Oder könnt ihr sagen, naja, von der ersten Idee bis zum fertigen Buch vergehen so und so viele Monate?
Das ist variabel. Also manche Bücher schreibt man dann nie. Ich wollte ewige Zeit einen Afghanistan-Roman schreiben, der hier und, eben hier und jetzt spielt. Es war das Albtraumprojekt meiner Familie, weil die alle wussten, wenn er das Buch schreibt, wird er auch nach Afghanistan fahren. Also phasenweise war es auch so, dass es ganz kurz davor war, dass ich von der Bundeswehr eingeladen worden wäre, um dort als Embedded Author dabei zu sein, weil bei diesem Buch war es mir ein Anliegen, dass ich da mehr zu meinen journalistischen Wurzeln zurückkehre und aus Erfahrung schreibe und nicht nur aus den Erfahrungen anderer schöpfe. Ja. Und hat mich ewig verfolgt. Also es fing an, als die Taliban noch die Guten waren und Afghanistan von Russen besetzt war, da hatte ich eine Einladung mit Ärzte ohne Grenzen nach Afghanistan zu gehen. Und Ich wollte es immer, es blieb aber immer ein Projekt über weit über 20 Jahre. Der Roman im Kopf veränderte sich auch dauernd in den 20 Jahren und er ist nie geschrieben worden, weil im Alltag immer andere Dinge anstanden. Mhm. Der Kampf ums Überleben und das nächste Buch muss fertig werden und die sichere Sache. Und man ist meistens, wenn man ein neues Buch plant, aber noch 2-3 Bücher lang gebunden, bis man da überhaupt ankommt, ja, beim neuen Buch. Und wenn ich gefragt werde, welches mein liebstes Buch ist, antworte ich in der Regel immer das übernächste, weil da habe ich noch alle Träume. Bei den anderen fängt an, mich sukzessive die Realität einzuholen.
Genau,
es klingt so, als wäre es in der Musik ähnlich.
Genau das Gleiche. Das ist genau und, das Gleiche. Wobei man muss fair bleiben. Meistens haben wir, ich sag mal in der Musik zumindest, die Freude an diesem Projekt, die hält relativ lange an. Aber meistens hat man dann auch so lange dran gearbeitet, dass es dann auch mal gut ist, wenn man es fertig hat.
Genau. Und dann sind so Phasen, also das aktuelle Projekt, wo ich aus bestimmten Gründen nicht viel drüber sagen kann, das wird dann das Übernächste, was ich schreibe. Und auf den langen Autofahrten diese Woche hat sich der erste Satz für dieses Buch rauskristallisiert. Der wird sein, du solltest den Jungen töten.
Okay, wir wollen jetzt hier keinen Jungen töten, aber Thorsten, 20 Jahre für so eine Buchidee, die dann doch nie geschrieben wird. Wie ist es dir am liebsten, wenn du so eine erste Idee hast, bis zum fertigen Buch?
Also der Paladin war sozusagen eine Ausnahme, weil ich konnte mir kaum nochmal 20 Jahre Zeit lassen. Beziehungsweise es lag ja auch nicht daran, dass ich keine Ideen hatte, sondern dass ich wirklich nie den Mut hatte, noch das mal zu schreiben.
Ja.
Gerade wenn man Verlagskaufmann ist, dann kennt man die Prozentzahlen. Ich bin mir also tatsächlich bewusst, wie viel Glück ich habe. Mhm. Aber glücklicherweise, dadurch, dass ich mir meine Welten baue und diese Welten so kreiere, zusammenwebe, dass sie mir erstmal wirklich gefallen und auch die Geschichten, die dahinter stellen, dass ich sage, die das ist toll, die musst du jetzt erzählen. Das klingt jetzt so, als würde ich mich selber total geil finden, aber ich suche mir natürlich aus allen meinen Ideen.
Wir finden uns hier alle, die am Tisch sitzen, wir finden uns hier alle geil. Also insofern. Nach der Folge finden uns auch die Leute da draußen total gut.
Es ist natürlich so, dass für eine Welt, die ich aussuche, 1000 Welten in meinem Kopf sterben. Mhm. Aber wenn ich diese dann ausgewählt habe und gesagt, das ist die jetzt und die habe ich dann rund poliert und mir alle Gesetzmäßigkeiten überlegt und die Hintergrundgeschichte und was ist in den letzten 2000 Jahren passiert und so weiter und so fort, dann bin ich glücklicherweise an dem Punkt, dass ich wieder wie beim Paladin geschehen, so ist es dann jetzt auch bei der Sturmfelsakademie und den danach folgenden Bänden, die auch in Deatrill spielen werden, dann habe ich so dieses Railway-Feeling. Ja, ich bin jetzt losgefahren, ich weiß jetzt, wo ich hin bin, ich muss von A nach B, aber auf dem Weg dahin habe ich 17 oder 18 oder wie viele Stationen auch immer, die fahre ich jetzt ab, wird eine geile Reise, ich habe es ja im Vorfeld selber festgelegt. Und dementsprechend kann ich dann einigermaßen befreit losschreiben. Ich habe natürlich immer mal wieder kleine Stolpersteine, wenn mir meine Lektorin dann sagt, du hast du aber einen wunderschönen Widerspruch eingebaut, den müssen wir jetzt erstmal auflösen. Und dann sitzt man da und klopft erstmal die nächsten Bände ab, ob da irgendwie auch nochmal was getan werden muss. Aber ansonsten ist das wirklich sehr angenehm. Also bei mir ist es immer ja Kraft das Problem. Da kommen wir dann wieder zu dem, wie schreiben wir eigentlich zu der Methodik, weil ich halt 3 Romane im Jahr veröffentliche, neben Projekten, wie jetzt hier, also Gemeinschaftsprojekten, nicht Nebenprojekten. Da muss Zeit und Energie muss da passen bei mir. Ist das immer das Riesenthema.
Ja, aber das ist eine super Überleitung, weil ich habe mir hier in meinem kleinen Skript, an dem ich mich so allmählich entlanghangeln wollte, aber jetzt haben wir einfach gequatscht und mein Skript ist hinfällig, das ist auch völlig egal, weil ich habe da noch so ein paar Punkte. Unsere gemeinsame Arbeit, unsere Arbeit an der Finsterwacht, ne? Unser großes Projekt, da ist ja jetzt wirklich auch ein wahres Heldenepos irgendwie entstanden. Und was mich total beeindruckt hat, wir haben damals hier an diesem Tisch gesessen, bei einem Brainstorming-Meeting mit ganz vielen Beteiligten. Da war unser Falk dabei, da waren Leute vom Management dabei, war Nico dabei von der DSA-Redaktion und so weiter. Und was mich total beeindruckt hat, war Folgendes. Wir saßen hier und ihr habt in Rekordzeit mal eben ein Buch skizziert. Du hast es gerade eben, Thorsten, erwähnt, so, ja, da gibt es so Stationen, 17, 18 Stück. Und so war das an dem Tag auch. Ne? Wir saßen hier über mehrere Stunden und haben Ideen hin und her geworfen. Und ab irgendeinem Punkt sagtet ihr dann irgendwann, so, jetzt ist das Buch eigentlich fertig. Man muss es nur noch schreiben. Geht das immer so schnell, Bernhard? Geht das immer so leicht? Weil ist es manchmal auch einfach die Pest am Arsch, wo man sagt, dieses doofe Kapitel oder diese Figur, die will einfach nicht so wie ich.
Ja, das hat sich dann im Nachhinein beim Schreiben auch gezeigt, dass nicht alles, was wir an dem Nachmittag geplottet haben, so ganz so 100% funktionierte, wie wir uns gedacht hatten. Oder die Kapitel waren alle in Ordnung, aber die hatten halt unterschiedlich viel Inhalt. Manchmal reichte das, was wir skizziert haben, halt für tolle 5 bis 8 Seiten und manchmal dann halt locker auch für 20. Wenn man aber mit 20 Seiten geplant hatte, je Kapitel, dann waren die 5 bis 8 Seiten Kapitel ein Problem. Ja. Da musste man dann Dinge dazu erfinden, die aber die Gesamtbalance nicht kippen. Und manchmal kam dann halt über den Entstehungsprozess noch was rein, wie dann haben wir eine Burg nachgereicht bekommen, die ein Spieler von DSA entworfen hatte, der dort in der Gegend auch Baron war und da halt ja Dinge über das Spiel hinaus entwickelt hat. Und der Charme von der Welt Aventurien ist, wenn auch solche Dinge von Spielern einfließen. Das bedeutete, als ich das Material bekommen habe, dass ich 3 Arbeitstage wegschmeißen konnte.
Oh.
Genau, weil es echt anders war. Allerdings, es hat dann auch richtig viel Arbeit gemacht. Aus den damals angeplanten 20 Seiten wurden 50. Aber die sind auch besser geworden, als der erste Entwurf gewesen wäre.
Das ist ja auch interessant, ne? Weil was mir jetzt auch einfällt oder was mir auffällt bei euren Beschreibungen ist dieses Kill your Darlings. Dass es manchmal so Sachen gibt, man hat an was gearbeitet, man hat eine schöne Idee, man muss die manchmal wegschmeißen. Wir haben das auch. Wir haben das bei Musik, wo man manchmal mit einer Keimzelle, einem Gitarrenriff, einem Melodiebogen, einem musikalischen Thema oder einem Text ins Studio kommt und sagt, das ist meine Idee, darauf möchte ich jetzt gerne was aufbauen. Und nach 2 Tagen Arbeit ist ein super Song fertig, der beinhaltet nichts mehr von der Ursprungsidee, weil alle sich da drauf geschützt haben und jeder hat so seinen Senf dazugegeben. Holen wir mal die Leute ganz kurz ab. Also wir haben manchmal Leute da draußen, die uns dann hinterher sagen, ich finde euren Podcast super, ich habe erst hinterher gemerkt, dass ihr auch eine Band habt. Also deswegen holen wir die mal ganz kurz ab. Wir haben ein gemeinsames Projekt am Start, haben ein Album, was demnächst rauskommt am 31.05. Das ist die Finsterwacht und passend zum Album gibt es ein wunderbares Spiel von DSA, das Schwarze Auge. Und noch viel schöner, finde ich persönlich, es gibt einen Roman, der da noch mit rauskommt. Und zwar die Feuer der Finsterwacht, so wird das Ding heißen. Und ihr beiden hattet das zweifelhafte Vergnügen, das zu schreiben. Ihr habt das super gemacht. Aber lasst die Leute mal so ein bisschen vielleicht dran teilhaben. Wie läuft denn wirklich so ein Prozess ab? Ich habe schon ein bisschen verraten, wir saßen hier am Tisch, haben dem armen Thorsten den gesamten Kaffeevorrat weggetrunken an dem Tag. Und dann Kekse geknuspert und so weiter und so ein Brainstorming gemacht mit Kapiteln und so weiter. Und Bernhard, du hast ja schon erwähnt, das war dann ein bisschen schwierig, das auch alles fertig zu kriegen. Was war die größte Herausforderung bei dem Ding? Oder war das der ganz normale Wahnsinn? Business as usual.
Also die Welt der Aventurien ist schon fordernd, weil es so unglaublich viele Setzungen gibt.
Und die man auch einhalten muss.
Genau, wir schon das Bestreben hatten, da wirklich an den Setzungen entlang zu schreiben, damit das Weltenfeeling für alle, die es gespielt haben, erhalten bleibt. Was mir dann Spaß gemacht hat, ist beim Nachbearbeiten jetzt ein paar Dinge reinzuschreiben, die noch nicht drin waren. Ich kann davon mal eine kleine Kostprobe geben, bei einer Stelle, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob das Lektorat sie aus Gründen wieder streicht. da kam dann folgender Textblock noch hinein. Haldana hatte weder von der goldenen Laute noch vom Bardenwettstreit je gehört und hätte die Hälfte des Silbers in ihrer Geldkatze gewettert, dass Melamba das gerade erfand. Wobei das große Kaiserturnier zu Gareth gab es wirklich. Sie hatte allerdings noch nie davon gehört, dass dort Barden antraten. Und irgendwie passte der Totentanz auch nicht unter die ganzen Adligen dort mit ihren prächtigen Wappen, die Drachenkronen und anderen ehrwürdigen Kram zeigten. Aber vielleicht ganz am Rand für das einfache Volk? Das Wappen wäre dann sicher auch keine Krone, eher die Antithese dazu, vielleicht ein tanzender Toter mit Laute oder ein Rinderschädel Oder etwas Ähnliches. Ich sehe beim Rinderschädel.
Ja, sehr gut, sehr gut. Super.
Genau, und solche Dinge bringt man dann nachträglich rein. Der Rinderschädel ist natürlich eine Anspielung auf Wacken.
Mhm. Ja.
Und mal schauen, ob die DSA-Redaktion das verträgt, weil ein Bahnturnier, wo das Wappen Rinderschädel ist, gibt es natürlich bisher nicht in Aventurien, aber vielleicht ab diesem Roman.
Fände ich gar nicht verkehrt. Thorsten, was war denn, wenn du mal so guckst, im Vergleich zum normalen Schreiben eines Buches, ist das genauso gelaufen in so einer Kooperation zwischen euch beiden? Oder worauf muss man denn genau achten? Das stelle ich mir ja auch schwierig vor.
Also es ist ganz anders, als einen eigenen Roman zu schreiben. Weil mit dem eigenen Roman, du hast erstmal nur die eigene Echokammer und du legst los, du schreibst, du machst, du tust, du hast das Manuskript fertig, gibst es ins Lektorat und von da aus kriegst du dann die volle Breitseite zurück, so nach dem Motto, war ja schön, mach mal neu. Aber in dem Fall jetzt haben wir wirklich sehr, sehr gutes, kreatives Ping-Pong gespielt. Also es hat mir unheimlich viel Freude gemacht, mit Bernhard zu schreiben.
Musst du jetzt auch sagen, weil er sitzt ja auch nicht.
Ich sitze in Schlagdistanz, aber ich kann ja Jiu-Jitsu, also ich krieg das hin. Nein, nee, es hat wirklich unheimlich viel Freude gemacht, weil wenn einer von uns mal nicht weiterkam, dann hat der andere gesagt, mach doch mal so und so. Mhm. Ja, und das hat mal super funktioniert. Und halt auch, Bernhard sagte das auch, er hatte ein, zweimal das Pech, dass er dann an Kapitel kam, wo bei uns im Plot dann wirklich nur 5 oder 8 Seiten mal rumkommen. Und dann hatte ich ihm gesagt, okay, weißt du was, dann streichen wir das einfach, das packst in das Kapitel rüber. Irgendwo unten findet sich bestimmt schon eins, dass wir zwei teilen können. Ja. Oder wir bauen noch einen Umweg ein. Ich bemühe jetzt nochmal die Autofahrt. Mhm. Wenn man runter nach Süddeutschland fährt und man stellt fest, oh, da ist ein Stau,
ja,
dann fährt man halt ab und umfährt den. Und so ähnlich machen wir das dann auch. Wenn wir sehen, okay, da ist jetzt inhaltlich irgendwas, das greift nicht oder da ist zu wenig, dann guckt man mal, was da in der Nähe noch an gehaltvollen Sachen ist, die tatsächlich die Geschichte bereichern können und nimmt dann diesen Umweg in Kauf. Und das haben wir super hingekriegt. Also in diesem Projekt hat mir unheimlich dieses Ping-Pong gefallen. Also der hat mir was zugeschickt und gesagt, dass der Text, guck mal bitte drüber, das habe ich gerade geschrieben. Das habe ich dann mir durchgelesen, daraufhin meinen eigenen Text dann geschrieben und ihm wieder zugeschickt. Das ging die ganze Zeit hin und her.
Und wir also eigentlich auch ein bisschen wie bei einer Band, dass man sich, also je nachdem, ne, ob man ein Einzelkämpfer ist irgendwo musikalisch, aber ich höre das jetzt so raus, das ist auch durchaus interessant und mal fruchtbar, das so zu machen. Oder?
Ja, absolut. Also wenn so eine Sache gut läuft, spucken zwei Köpfe natürlich bessere Ideen und schönere Geschichten aus, als einer das kann. Mhm. Also es kommt dann darauf an, dass man so eine Harmonie in die Geschichte bringt, dass es ein durchgehender Ton ist, dass halt nicht der Leser dauernd rausgeschmissen wird, ein neues Kapitel klingt jetzt total anders.
Der eine hat einen anderen Stil als der andere. Ja.
Anderer Stil ist okay. Also der Trick dabei ist, jeder kriegt eine eigene Erzählperspektive und dann soll es ja auch ein bisschen anders klingen. Also wenn Gramosch der Zwerg von Thorsten erzählt, ist der halt geradliniger, aufrichtiger, klarer als Haldana. Die ist ja so, sagen wir mal, so facettenreich. Und
okay, mein Zwerg ist also nicht facettenreich.
Nee, der ist auf so eine geradlinige Art super klar. Also, und Haldana ist so mehr so ein bisschen, die hat auch ein paar linke Tendenzen, die dein Zwerg so gar nicht hat. Und Thorsten hat dann den Epilog geschrieben und ich habe den gelesen, dachte nur, wow, okay, so hättest du ihn nicht geschrieben. Das ist viel besser, als du ihn hättest schreiben können. Mhm. Und das war so ein sehr zufriedener Moment, weil da mit dem letzten Ton des Buches zu 100% gegriffen hat, was in der Idealweise im Denken der Charme von zwei oder mehr Personenprojekten ist, dass es besser wird, wenn die Teile richtig zusammengetragen werden, als das, was jeder Einzelne für sich hätte machen können.
Darüber haben wir auch im Podcast relativ oft schon gequatscht, wenn wir mit Musikern zu tun hatten, die in einem Bandgefüge arbeiten. Also ich weiß, klar könnte ich theoretisch auch unheimlich viel Musik selber komponieren und raushauen. Das wird aber der Erfahrung nach nie so gut, wie wenn sich die Kollegen da drauf gestürzt haben und das auseinandergeflattert haben und sagen, wieso machst du denn das so? Warum nicht so? Und dann muss man zugeben, Mensch, auf die Idee wäre ich nie gekommen. Ja, von alleine. Also, was ich total interessant finde, ist, als Musiker hat man ja auch ganz oft Einflüsse. Ne? Also, ob man nun will oder nicht, irgendwas, was einen im Leben begleitet, prägt einen auch. Ne? Musik, Kunst, Literatur, Filme, Erlebnisse im Alltag. Ich merke das als Musiker, dass ich, wenn ich dann was schreibe oder was komponiere, immer auch auf diese Einflüsse zurückgreife. Manchmal auch unbewusst. Dann sagt mir hinterher einer, das klingt aber wie das und das. Oh ja, stimmt. Im besten Fall hat man es nicht geklaut, sondern sich nur inspirieren lassen. Gibt es und gab es Einflüsse, die euch in eurem literarischen Weg als Autoren beeinflusst haben, begleitet haben und vielleicht auch Dinge außerhalb von Literatur oder gerade ganz besonders Literatur oder Filme oder Geschichten allgemein?
Also ich denke, als Autor ist man sowas wie ein Transformator, der die Masse an Einflüssen, die das Welt, die Welt halt bietet, also der schöne Sommertag oder Frühlingstag heute, die Filme, die ich geguckt habe, der Ärger und die Freude in meiner Familie, die Nachrichten von gestern Abend, all das fließt in mich hinein und beeinflusst die Geschichte, die ich schreibe. Manchmal ganz bewusst. Ganz viel läuft unterbewusst, da sind dann Freunde hilfreich, die einem hinterher sagen, oh, hör mal, also das klingt ja ganz ähnlich wie so und so, und ich denke einen Moment drüber nach.
Mist.
Ja, stimmt. Ist ja. So, war nicht der Plan, aber unbestreitbar ist es so. Das passiert ganz oft in Kunst, dass da Dinge reinfließen und verarbeitet werden und es kein bewusster Akt war. Es kommt auch vor, dass es ein ganz bewusster Akt ist, aber dann freut man sich und wundert sich halt weniger, wenn es entdeckt wird. Oder man wundert sich, weil es einfach nicht entdeckt wird. Das kennt ihr auch.
Ja, 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 ja.
Und man ist so, ja, ganz, ganz viel fließt in einen hinein und es wird zusammengedampft und dann kommt das Werk. Und das Werk ist aber auf unglaublich vielen Ebenen mit all dem verbunden, was man vorher aufgenommen hat.
Ja, manche Dinge schwirren ja auch so im Äther rum, also manche Ideen. Was beeinflusst dich, Thorsten?
Im Endeffekt, bei mir sind sehr, sehr viel die Geschichten, die ich in irgendeiner Form konsumiere. Ich meine, der Preis, den ich wirklich zahle, dafür Autor zu sein, ist, dass ich nicht mehr lese, weil es zu sehr nach... Ich weiß nicht, zum einen wirkt es zu sehr wie Arbeit. Nein, aber vor allen Dingen, ich habe immer Sorge, dass ich dann doch den Stil eines anderen oder die Ideen eines anderen adaptiere und dass ich mir auch diese unsichtbaren Mauern aufbaue. Also ich habe ein paar Mal jetzt gehört, so nach dem Motto, ja, das und das Element kann man ja jetzt in einem Roman nicht mehr bringen, weil das kam ja in dem und dem Roman bereits vor. Wo man dann sagt, okay, komm, es kommen tausende Bücher pro Tag raus.
Benutzt bitte kein G-Dur mehr, weil das hat man ja schon mal gespielt.
Genau. Ja. Aber bei mir, die Hauptquelle sind wirklich tatsächlich als kleiner Nerd Rollenspiel. Also ich sitze viel am Rechner oder Konsole oder schaue mir Filme oder Serien an. Also ich konsumiere alles außer Bücher momentan, so ironisch
das ist. Das finde ich auch interessant. Das hört man relativ oft bei Leuten, die Musik machen, die Dinge schreiben, die Filme machen und so weiter. Ich hatte mich mal privat mit einem Filmemacher unterhalten, der hat gesagt, er guckt berufsbedingt unheimlich viele Filme, aber wenn er dann Privatfilme schaut, dann ist immer so ein Auge so, ach guck mal hier, die Beleuchtung, ah nee, ach guck mal, das ist interessant, die Einstellung hätte ich anders gewählt. Also dieses bisschen Unschuldige, Naive ist so weg. Ich hatte zwischendurch eine Phase, wo ich Musik im privaten Bereich gar nicht ertragen konnte, wirklich, das war so. Hat ein paar Jahre gedauert, das war dann aber ab einem gewissen Punkt auch wieder weg und mittlerweile höre ich Musik total gerne wieder. Ne? Also ich bin auch nach wie vor riesen Musikfan. Aber es finde ich auch interessant, dass ihr beide unabhängig voneinander sagt, alles beeinflusst. Weil ich finde, man kann sich ja auch nicht verschließen vor der Welt. Wir haben viele Songs, wo es auch viele Einflüsse gibt, aber wir haben einen Song, da gab es textlichen Einfluss, wo einfach jemand im Fitnessstudio tatsächlich zum Kollegen gesagt hat, nee, weißt du, das geht nicht mehr so wie früher. Früher haben wir das und das noch gemacht und dann ging es hier bam, 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 aber heute geht nicht mehr so gut. Und das haben wir verarbeitet in einem Song, der dann inhaltlich mit was ganz anderem beschäftigt, aber so diese Einflüsse, die es da manchmal gibt, die finde ich so spannend. So. Thorsten, wie sehr bereust du, dass du bei diesem grandiosen Videodreh von der Finsterwacht nicht dabei sein konntest? Weil Bernhard, du hattest ja einen tollen Gastauftritt im Musikvideo, ne? Es war nur kurz am Anfang.
Ich hatte einen tollen Tag.
Also kurz am Anfang.
Wir sind jetzt im März, es war bisher immer noch der beste Tag des Jahres.
Du hattest direkt eine Sterbeszene, aber du hast auch schon erzählt, der Videodreh wird dir noch lange in Erinnerung bleiben. Wie lange hattest du die Kälte noch in den Knochen, Bernhard, nachdem du da über Stunden auf diesem Schlachtfeld als Leiche liegen musstest, bis alle Kameraeinstellungen abgedreht waren? Und dann die andere Frage an dich, Thorsten. Hast du es bereut oder bist du froh, dass du nicht in der Kälte liegen musstest?
Also das mit der Kälte, das hat noch eine Weile nachgewirkt, aber da ich damals so im Schreibrausch war, war mein Körper zu beschäftigt, krank zu werden, glaube ich. Also der Druck war einfach zu groß und ein Gambeson, den ich anhatte, der isoliert dann auch wieder ganz gut. Mhm. Das ist so ein wattierter Waffenrock, der halt gepolstert ist, darüber trägt man sein Kettenhemd und die Kälte des Kettenhemds ist zum Beispiel nicht durchgezogen auf meinen Körper. Also das war gut. Gut. Ja. Sonst Metallteile anhaben, ist ein kalter Tag und man liegt lange rum, ist nicht so toll. Das war aber alles in Ordnung und also das Allerwitzigste an dem Tag war für mich, ich hatte im Jahr davor eine Lesereise mit Markus Heitz und der hatte als besonderen Gag zu seinem aktuellen Zwergenroman hinterher dann fiktive Outtakes aus einem Film, der natürlich nie gedreht worden ist, zu den Zwergen, wo er dann die ganzen Szenen, so die missglückt sind, die fiktiven, aufgeführt hat, wie dann eben tote Orks rumlagen und man die aus dem Weg schaffen muss. Und die ganze Zeit, als ich da zwischen toten Orks auf der Wiese lag, dachte ich, oh, Markus hat sich das letztes Jahr ausgedacht, ich lebe das gerade, wie cool ist das denn? Ja. Und dann mit den toten Orks halt zwischendurch, wenn Drehpause war, rumalbern und so schon erfroren und ne, geht noch. Thorsten, aber die Hauer rutschen.
Hast du es bereut, dass du nicht da sein konntest, weil du hattest ja Termine und konntest nicht dabei sein?
Ja, also ich bereue es immer noch sehr. Mit schwerem Herzens höre ich immer wieder die Anekdoten, die ihr da austauscht. Ich konnte mich an dem Tag nur dazu entscheiden, welchen Tod ich sterben will.
Du hättest auch auf dem Schlachtfeld sterben können, wäre gar kein Problem gewesen.
Genau. Auf die Gefahr hin, dann aus ästhetischen Gründen eh rausgeschnitten zu werden. Und nee, ich musste an dem Morgen, habe ich um 8 Uhr angefangen und war um 3 Uhr nachts mit dem Lektorat fertig für meinen neuen Sturmfels-Roman, den ich dann meiner Lektorin geschrieben habe, um 4 Uhr eine Stunde später dann zum Flughafen zu fahren, weil wir Richtung Finnland aufbrachen. Das war also am Tag vor unserer Abreise, wo ich noch mit dem Lektorat irgendwie den Tag und die halbe Nacht beschäftigt war. Das hätte also leider vorne und hinten nicht gepasst, sodass also die Ratio siegte. Obwohl ich natürlich wusste, wann hat man schon mal Gelegenheit, in einem Musikvideo aufzutauchen und wenn auch nur als Leiche. Es fiel mir sehr, sehr schwer. Aber ich danke trotzdem für die Einladung. Bernhard hat ja für mich gefroren. Ne?
Wie ist denn das für euch, wenn ihr da in so einer Situation jetzt, ich sag mal, das fertige Video sehen könnt? Ich will auch gleich noch wissen, was eure Lieblingsszene ist, ob ihr schon eine habt. Aber wie ist das für euch, wenn da quasi in echt Dinge entstehen, die man ansonsten sich vielleicht nur als Geschichte oder als Bild im eigenen Kopf vorstellt? Ist das... Also Beispiel, Nico, ne, von DSA, von Ulysses, sagte, also hier die und die Situation an der und der Mauer und dann stand er mit seinem Kollegen da und sagte, guck mal, das haben wir irgendwann mal aufgeschrieben oder es wurde aufgeschrieben und wir spielen das in unseren Spielrunden und jetzt stehen die da und machen das in echt nach. Ist das was, was euch auch irgendwie was gibt? Oder sagt
ja,
ihr,
hey, ja? Also das ist der feuchte Traum eines Autors. Tut mir leid, wenn ich da ganz platt werde, aber wir sitzen noch zu Hause und brüten Geschichten aus und dann, ja, die spielen dann in unseren Köpfen und in den Köpfen anderer Leute und wenn es gut läuft, dann funktioniert das auch in den Köpfen anderer Leute gut. Aber wenn das Wirklichkeit wird, also es ist immer schon ein toller Schritt, wenn ein Cover entsteht, das mit dem Buch zu tun hat, also wirklich etwas abbildet aus dem Buch, weil es wird so, es wird auf einmal greifbar. Aus dem Bild im Kopf wird ein ganz reales Bild. Und dann der Film, das ist doch der gigantische nächste Schritt. Es wird ein bewegtes Bild daraus, aus dem Bild in meinem Kopf. Und im Idealfall ist es wirklich, bildet es das ab, was ich im Kopf hatte. Da gibt es immer dann die endlosen Diskussionen mit Lesern. Oh, ich habe mir es aber anders vorgestellt. Na klar, jeder hat seine eigenen Bilder im Kopf. Das ist die große Stärke von Büchern und Hörbüchern. Mhm. Deshalb wird es die immer geben. Ihr hört es, ihr lest es und habt euren eigenen Film und die ganz eigenen Bilder im Kopf. Ja. Aber ein gut gemachter Film ist auch eine super
Sache. Ist auch was Tolles, also,
dass einfach die Welt real werden sehen, die man sich ausgedacht hat.
Habt ihr nach dem Gucken des Videos schon Lieblingsszenen, Thorsten? Hättest du eine Lieblingsszene?
Ja, alle, die den Livestream gesehen haben, den wir danach besprochen haben, ja, klar. Also die Szene, wo dann der Chor einsetzt, die ist unheimlich stark.
Der Rondra-Chor quasi in diesem Turmrund, wo sich die... die Helden, die noch übrig sind,
ja,
quasi genau. Nochmal Mut zu singen.
Und natürlich, dass wenn man raussieht, wie dann die Feuer der Finsterwacht angehen und dadurch halt die umliegenden Dörfer warnen. Mhm. Also dass das Opfer der Helden nicht umsonst war. Mhm. Und das sind so die zwei, die sind bei mir unheimlich hängen geblieben. Das eine war so die von der musikalischen her und das andere vom Bild her.
Ja. Ja. Bernhard, wie geht's dir damit?
Also dieser Chor, der stand ja so nicht im Drehbuch, ne? Oder habe ich den verdrängt? Hat sich das relativ spontan im Dreh ergeben?
Nee, der stand schon irgendwie drin. Aber ich muss auch zugeben, dieses ganze Skript und mit dem Drehbuch, ich bin da auch sehr lax mit umgegangen, weil ich gehe ja grundsätzlich immer davon aus, dass wir Musiker sind und von Schauspiel keine Ahnung haben. Und dann hoffe ich immer, dass man uns in Ruhe lässt. Und wenn dann der Regisseur jedes Mal kommt, jetzt macht ihr übrigens das und jetzt kämpft ihr mit einem Schwert, jetzt macht ihr dieses, jetzt singt ihr hier das Lied. Ich war da auch maximal unvorbereitet, was das angeht. Aber man lässt sich ja drauf ein irgendwie. Aber diese Szene, die hatten die schon geplant. Vielleicht haben die uns auch einfach nicht im Vorfeld alles erzählt, damit wir kein Veto einlegen.
Ich hatte eine frühe Phase des Drehbuchs gesehen und konnte mich daran nicht mehr erinnern, habe aber witzigerweise in der Woche vorher genau so eine Szene in den Roman geschrieben. Also tatsächlich seid ihr da nicht in so einem Turm, sondern in einer Kapelle. Mhm. Und es ist aber so ein Last Stand steht bevor. Ja. Und ihr habt sogar dasselbe gesungen im Buch, ne? Ohne dass es abgesprochen
war. Da war wieder die Idee im Äther unterwegs. Ja. Und wir haben als unterschiedliche Katalysatoren und Transformatoren das einfach entweder in Musik oder dann halt im Buch umgesetzt. Das finde ich immer spannend. Apropos spannend, wer unseren Falk kennt, der weiß, dass der so ziemlich alles in seinen mehreren hundert Jahren auf dieser Welt schon gemacht hat. Wir witzeln ja immer rum, ne? Dass der Falk der älteste Mensch der Welt ist, mindestens. Bernhard, du kennst unseren Falk ja wirklich auch schon eine ganze Weile, noch aus Zeiten der Schaukampftruppen etc. Ja. Und er hat uns auch in der letzten Folge unseres Podcasts sehr viel erzählt und geschwärmt, vor allem auch von dir und der damaligen Zeit und wie er dich kennengelernt hat. Mir ist aber im Gegenzug ein Zitat von dir im Gedächtnis geblieben, wo du gesagt hast, also dieser Falk, der sah damals in seiner Gewandung immer so gut aus. Das war geradezu unverschämt. Und was hat dich denn, abgesehen von Falks Klamotten, damals an dieser Schaukampf- und Labszene so fasziniert? War es die Möglichkeit, wie wir es gerade schon davon hatten, diese Fantasy-Geschichten in echt ein bisschen auszulegen?
Also es hat ganz viel mit dem Schreiben zu tun. Und zwar, dass ich in die Schaukampfszene gekommen bin, lag konkret an einem Telefonat, das ich mit dem Lektor hatte. Der meinte, boah, Bernhard, deine Schwertkampfszenen in den Romanen sind so unterirdisch. Was ist denn dein Referenzmaterial? Hollywood-Filme der 50er Jahre.
Oh Gott.
Und ich schluckte so einen Moment und dachte, ja, schon ziemlich nah an der Wahrheit dran. Ja. Weil woher hat denn ein normaler Sterblicher in unserer Welt Schwertkampfexpertise? Natürlich aus dem Film. Mhm. Und vor 25, fast 30 Jahren war das halt, das waren dann ältere Hollywood-Filme in der Regel. Da gab es ja die coolen Fantasy-Filme kaum. Und dann bin ich auf den Mittelaltermarkt gezogen und habe mich da neben so eine Schaukampftruppe gestellt mit einem Block und mitgeschrieben, was die so tun. Mhm. Und als die fertig waren und sich das Publikum lichtete, kam einer aus der Truppe auf mich zu und meinte, bist du Journalist? Hast du noch Fragen? Ich sagte, naja, nee, ich bin schlimmer, ich bin Autor. Ich wollte über Schwertkämpfe schreiben und dann meinte, hast du denn schon mal ein Schwert in der Hand gehabt? So ein richtiges. Mhm. Nee, woher denn? Also, dann drückte er mir erstmal so ein Schwert in die Hand und meint, du musst ja wissen, wie sich das anfühlt. Und dann komm mal mit ins Lager und dann probieren wir mal aus mit Rüstung und ich war gecasht, also ich hatte als 5-6-Jähriger die Plastikschwerter, die man auf der Kirmes bekommen kann, in der Hand und war davon schon total begeistert. Aber so ein richtiges ist einfach eine andere Nummer. Also ich war genauso begeistert wie der 5-6-Jährige sofort wieder und bin mit denen ins Lager gegangen und da hat mich das Virus gepackt. Ich habe dann mit Gleichgesinnten eine Schwertkampftruppe gegründet, die Uitalschu haben wir uns damals genannt und dann haben wir erstmal selber geprobt, uns ein bisschen Unterricht geholt und dann weiß ich noch, auf Burg Satzwey bin ich das erste Mal in so eine Schlacht gegangen, dann die Schaukampftruppen sich frei eingefunden haben, in zwei Reihen formierten und dann aufeinander losgezogen sind, um eine Schlacht zu spielen. Und witzigerweise, also auf der anderen Seite standen 20, 30 Leute auf meiner Seite. Und zwar so wie im Roman, mit Blickkontakt wusste ich, welcher von den 20, 30 das wäre. Und Der hatte mich auch angeguckt und nickte mir zu und dann gingen wir aufeinander los und der war in seiner hochmittelalterlichen Rüstung mit Helm und der brauchte 3 Schläge, da war ich entwaffnet und ein Tritt und ich lag am Boden und dann beugte er sich über mich und meinte, ey, bist du irre? Du kommst im Hemd auf eine Schlacht und hast keine Ahnung von Schwertkampf. Du hast aber echt Glück gehabt, dass du an mich geraten bist. Das kann anders enden. Dann haben wir von ihm und anderen nochmal so richtig tüchtig Nachhilfe bekommen zur Rüstung und wie man Dinge macht und sind dann ein Jahr später haben wir angefangen aufzutreten, richtig auf den Märkten als Gruppe und das lief über 3 Jahre. Es waren 3 Jahre des sich permanent steigernden Wahnsinns, weil die erste Show war eher nur akrobatisch und Schaukampf für Show, es ist wie Tanzen. Es gibt eine Choreografie und man führt genau das auf, was man einstudiert hat, also ganz anders als ein freier Kampf. Und man schaut, dass alles ein bisschen spektakulärer und größer aussieht. Im zweiten Jahr dachten wir schon, ah, nur cool kämpfen ist ja doof, müssen wir einen drauflegen. Brennende Schwerter, Fackelband um die Schwerter wickeln und damit kämpfen. Ich gebe dann nur ein Schlagwort, weil sonst wird es zu lange. Ich war in Sarazene, Schwelbrand im Turban. Führen wir nicht weiter aus.
Schwelbrand im Turban. Das ist jetzt schon einer der Anwärter auf den Folgentitel, sage ich mal. Schwelbrand im Turban. Also ich habe auch das mit dem Schaukampf, also mit dem Schwertkampf, habe ich selber nicht gemacht, aber in der Zeit, aber bei unserem Videodreh habe ich gemerkt, dass das mit den Schwertern schon nicht ganz so ohne ist. Es war nicht das erste Mal, dass ich mit dem Schwert gekämpft habe, aber es war schwer und ich hatte wirklich auch schlimm Muskelkater jeden Tag. Thorsten, du hast ja auch einiges an Erfahrung schon sammeln können im Bereich Kampfkunst und so. Und soweit ich weiß, hat euch unser gemeinsames Projekt Finstermacht hier so sehr inspiriert, dass ihr zwischenzeitlich einen kleinen freundschaftlichen Schwertkampf ausgetragen habt. Zumindest hat mir das ein Vögelchen gezwitschert. Soweit ich weiß, hat Bernhard damals, ist doch gar nicht so lange her, sogar extra 2 Übungsschwerter mitgebracht. Ich habe 2 Fragen dazu, Thorsten. Erstens, wer hat gewonnen? Und die zweite Frage, wäre das eine Möglichkeit, wenn sich bei zukünftigen gemeinsamen Projekten vielleicht mal wieder eine Uneinigkeit ergibt, wie die Story weitergehen soll oder welcher Protagonist im Laufe der Geschichte leider sterben muss, fechtet ihr das dann aus?
Also gewinnen ist immer relativ. Ich glaube, wir waren beide Gewinner in unserem Herzen. es kommt ein bisschen dazu, es ist so schwer zu vergleichen, Bernhard kommt aus dem Schaukampf. Wie schon gesagt, es ist alles durchgeskriptet und durchchoreografiert. Und bei mir ist es so, dass ich beim Meister im 10. Dan lernen durfte, bis ich selber den Meistergrad erlangt habe in Jiu-Jitsu und in der Handhabung traditioneller japanischer Waffen, also Katana, Bo und so. Mhm. Bei uns ist das kein Showkampf.
Ja, Moment, da muss ich einschreiben. Also, das Geile war natürlich, dass sich die ganzen Schaukämpfer untereinander dann duellieren auf Mittelaltermarkt. Ja, ja. Und das ist nicht mehr durchchoreografiert. Das sind echte Schwertkämpfe, wo es darum geht, den anderen zu besiegen. Wer 3 Treffer hat, hat gewonnen. Und ich habe es einmal geschafft in meiner Schaukampfkarriere, im Circle of Dishonor der Letzte zu sein, der steht, fragt jetzt nicht, was Circle of Dishonor ist. Es ist das nicht ehrenhafte Kämpfen. Es vertiefen wir nicht weiter. Wurde, darin gewonnen zu haben, wurde, ist möglicherweise dann doch keine Auszeichnung.
Wurde hier bei euch honorable oder in Dishonor gekämpft, als ihr ein bisschen rumprobiert habt?
Sehr ehrenhaft.
Ja, ja auch mit angezogener Handbremse. Ja. Das ist das, was ich damit fahren wollte. Also ihr merkt schon, also dieses Duell müssen wir irgendwann noch mal ausjuken, so wie es scheint. Dann allerdings entsprechender Rüstung. Einige von den Sachen, die ich halt beigebracht bekommen habe, die kann man schwierig ausführen, ohne den anderen möglich
direkt nachhaltig schon zu töten.
Das nicht, aber zumindest ihm weh zu tun. So. Und seinem Co-Autor weh zu tun, ist kein guter auch Weg, nicht ein Projekt zu beenden.
Ja, außerdem, wenn ich dir die Hand einschlage, hast du ja super Ausreden die nächsten 3 Wochen. Ja. Schreib du mal die Szene, Bernhard. Ich kann nicht, du erinnerst dich.
Warum ist mir das nicht vorher eingefallen? Ja. Ich hätte mich um 3 Kapitel drücken können.
Ja, Mist. Also ich merke schon, die Fähigkeit, mit dem Schwert umzugehen und so eine Kampfkunst zu erlernen, die erfordert ja auch viel Übung. Ähnlich wie bei uns auch mit Umgang mit Instrumenten, mit Musikinstrumenten. Da braucht man Übung, man braucht Durchhaltevermögen. Und weil man ja auch im Laufe des Lernens, egal ob es jetzt ein Instrument ist oder von mir aus auch das Schreiben, ja, braucht man ja auch Situationen, in denen man scheitert und aus denen man was lernt und dann kommt man irgendwie voran. Ja, klingt jetzt wie so ein Allgemeinplatz, aber wir hatten es vorhin von der Heldenreise und da würde ich ganz kurz noch gern drauf zurückkommen. Also, Thema Heldenreise. Obwohl es sich ja in vielen Geschichten so verhält, dass Schauplätze und auch Protagonisten oberflächlich betrachtet sehr unterschiedlich sind, wird im Kern ja häufig die gleiche Reise erzählt, mit ganz ähnlichen Rollen und Anfängen, Wendungen und so weiter. Könnt ihr den Leuten da draußen in kurzen Stichworten erläutern, was die Heldenreise ist? Und dann komme ich drauf und erkläre euch, warum ich da gerne nochmal einen Punkt machen würde.
Oh nee, also Bernhard ist hier der Studierte, der kann das viel besser erklären als
ich. Ja, aber ich halte mich nie an die Heldenreise. Also so lange schon nicht mehr, dass ich verdrängt habe, wie sie ist. Also
okay,
ich kenne bestimmte Elemente
daraus. Dann versuchen wir es mal so. Ich mache hier mal kurz den jungen Padawan, den nicht mehr ganz so jungen Padawan. Ich erzähle euch, was ich mir zusammen recherchiert habe. Und ihr dürft mir als die weisen Autoren sagen, ob ich da richtig liege. Ja? Also, bei einer Heldenreise ist es so. Die Protagonisten, die da so unterwegs sind, oder der Protagonist muss ganz, ganz viele Widerstände, Wendungen und sowas überwinden. Die verschiedenen Stationen und Rollen sind dabei im Grunde auch sichtbar gemachte Facetten einer inneren Reise des Helden, die im Laufe der Geschichte zu überwindenden Herausforderungen sind Teil eines Reifeprozesses. Und da geht es auch darum, dass die bekämpften Gegner oder die bekämpften Widerstände irgendwie auch, vielleicht sogar diese unterstützenden Personen, die es noch gibt, irgendwie auch Facetten der Persönlichkeit des Helden irgendwie tangieren. Und wenn der es schafft, sich selbst und seine Unzulänglichkeiten zu überwinden, dann schafft er es auch, das von ihm geforderte Ziel der Geschichte zu erreichen. Liege ich da so ungefähr richtig?
Ja, das stimmt. Aber also eine Facette, die man gerne noch reinbringt, ist zum Beispiel, es geht so eine Weile gut, es sieht alles super aus und dann kommt so ein Scheitern.
Ja.
Weil Scheitern halt auch ein ganz wichtiger Punkt ist im Heldwerden. Mhm. Steht man wieder auf, macht man weiter.
Ja.
Das kennt man aus dem eigenen Leben auch. Es gibt so Niederlagen, nach denen erhebt man sich nicht mehr. Mhm. Also man möchte vielleicht noch innerlich, aber man schafft es nicht mehr. Und zum Heldsein gehört unbedingt das sich Erheben nach der Niederlage und die Niederlage auch zu erfahren. Also dass es nicht nur so ein durchgehender Weg ist von Station zu Station, die auch schwierig sind, aber ich schaffe alles. Scheitern ist ein ganz wesentlicher Teil auf so einer Heldenreise. Und dann weiterzumachen aber. Und da sind wir dann auch so bei Dingen, das sind Sachen, die kann man rausziehen aus Fantasy-Romanen für sich selbst, dass man die Kraft vielleicht findet, aus so einem Beispiel dann in einer total beschissenen Lage im Leben wieder weiterzumachen. Das ist was ich als Leserbrief sehr häufig bekomme. Ihre Bücher haben mir in einer finsteren Zeit im Leben geholfen und danach ging es mir besser. Ja. Und ich denke immer, puh, meine Bücher sind aber meistens ziemlich finster. Erstaunlich.
Ja.
Und es ist aber so, das Lesen ist eine Katharsis, die man dann durchläuft und dann sieht man aber auch, diese Helden machen weiter und Niederlagen am Ende, hey, das, was ich eben auch meiner Tochter erzählt habe, die gehören dazu.
Ja.
Die kommen, egal wie gut du bist, egal wie sehr du dich anstrengst. Und es gehört ganz wesentlich dazu, dass du auch mit Niederlagen umgehen lernst und weitermachst.
Bin ich sehr froh, dass du den Punkt ansprichst, denn genau darauf wollte ich raus, denn ich wollte von euch gerne wissen, wo auf eurer persönlichen Heldenreise es für euch denn wichtig war, auch mal zu scheitern oder euch irgendwie zu überwinden. Wir hatten es hier und da schon ein bisschen angeschnitten, aber wo auf eurer persönlichen Heldenreise habt ihr scheitern müssen und vielleicht auch was über euch lernen müssen, um hinterher wieder rauszukommen, in einer besseren Situation?
Also ich wäre einmal beinahe gescheitert, als ich damals die Firma kurz vor dem Abgrund stand und ich angefangen habe zu schreiben. Dadurch, dass es mir dann besser ging, weil ich geschrieben habe, hatte ich dann auf einmal frische Ideen, um die Firma rumzureißen. Hatte sich tatsächlich gegenseitig positiv verstärkt. In schriftstellerischer Hinsicht bin ich einmal gescheitert, außer am Deutsch jetzt gerade, als ich einen Roman wiederbekommen habe von meiner Lektorin und der bestand eigentlich nur noch aus Rot. Und da war halt von vorne bis hinten, hier funktionierte was nicht, da funktionierte was nicht. Das war die ganze Zeit ist eine super Idee, aber.
Mhm.
Und da war ich so richtig, 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 richtig am Boden. Und wusste auch zuerst gar nicht so, okay, wo soll ich denn anfangen? Und da habe ich dann auch, nee, du reißt dich jetzt zusammen. Also man muss dazu sagen, ein guter Lektor oder gute Lektorin ist Gold wert, weil das ist genau die Art von Echokammer, die der Autor bekommt und die dafür sorgt, dass er nicht einfach nur sagt, guck mal, das habe ich jetzt geschrieben, das ist bestimmt ganz, ganz toll, sondern je kritischer der Lektor oder die Lektorin, umso wertvoller das Feedback. Und da musste ich also wirklich mich einmal komplett damit auseinandersetzen. Okay, das hat so nicht funktioniert, beziehungsweise hier sind es 1000 kleine Fehler. Das muss jetzt gerade gezogen werden. Das habe ich dann auch gemacht, ist wieder zu ihr zurückgeschickt und dann war auch erstmal alles gut. Aber der Weg dahin hat viel Schweiß und Tränen gekostet. Ja, ja. Das war schon hart. Das war eine richtig harte Lehrerfahrung. Und da habe ich dann auch viel mitgenommen für die zukünftigen Bücher. So nach dem Motto, okay, das passiert ja nicht nochmal. Klopfe im Vorfeld folgende Dinge ab und dann habe ich mir ein paar Parameter zurechtgelegt.
Ja. Bernhard, wo musstest du scheitern?
Also mein wirklich frühester, kritischer, lebensverändernder Punkt war, als ich 17 war, bin ich irgendwann mit schlimmen Bauchschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert worden und nach längeren Untersuchungen und so kam dann so ein sehr ärztlicher Arzt zu mir und sagte, Sie haben eine chronische Darmerkrankung, die wird Sie Ihr Leben lang begleiten, die ist unheilbar. Es wird so sein, Sie werden oft Schmerzen haben und mit 40 werden Sie Windeln tragen. Das konnte ich mir mit 17 nicht vorstellen. Das sprengte so, das konnte ich nicht annehmen für mein Leben. Ich war eine Weile am Boden zerstört und dann hatte ich so typisch 17-jährig so eine Trotzreaktion, meinte, okay, wenn das so ist, werde ich eben Kriegsberichterstatter und bevor ich 40 bin ich irgendwo erschossen worden. Das habe ich dann jahrelang versucht umzusetzen und habe alles möglich gemacht. Ich bin Fallschirmspringen gegangen und einmal fast abgestürzt, bin zum Schrecken meiner Eltern in Nicaragua während des Bürgerkriegs gewesen. Ich war in Syrien, ich war im Libanon, ich war in Palästina und Israel.
Also man kann dir nicht vorwerfen, dass du es nicht versucht hättest.
Ich habe das damals immer dem Schicksal eine Chance geben genannt und habe auch dreimal in meinem Leben in Sturmgewehre geschaut und aber es ging immer gut. Und was sich daraus dann entwickelte, war so ein unglaublich großer Schatz an Geschichten. Das hat mein Schreiben total beeinflusst, das hat mein Lebensbild beeinflusst. Ich sitze hier mit 57, trage immer noch keine Windeln.
Kann ich bestätigen. Wir sind zwar ein Audioformat, aber...
Es ist so, und weil auch die Medizin sich weiterentwickelt hat, ab und zu tut es immer noch weh, diese Krankheit, aber ich habe damit leben gelernt und ich habe halt einen Trotz entwickelt aus dieser Ansage des Ärztes. Das ist für mich das Leben... ganz buchstäblich nicht scheiße sein würde, trotz dieser Prognose, weil ich immer dagegen ankämpfen werde und das Maximum raushole. Und wenn der Tag dann kommt, dann kommt er. Aber vorher war es so gut und so intensiv, wie nur eben geht.
Ja.
Und also dieser Nachmittag, an dem der Arzt mir das gesagt hat, hat mein ganzes Leben danach verändert.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also da kommt einer und sagt dir, der Lektor, der sagt dir, oder die Lektorin sagt dir das und das. Das geht alles so gar nicht. Der Arzt sagt dir, das geht alles so gar nicht. Und das Innere sagt, mag sein, aber ich krieg das jetzt hin. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Also was ich so spannend finde bei euch beiden ist, ihr seid ja erfolgreich in dem, was ihr tut. Die meisten erfolgreichen Leute, die ich kenne, haben das Imposter-Syndrom. Also für die da draußen, die es noch nicht gehört haben. Das Imposter-Syndrom, also das Phänomen, dass man sich selbst unabhängig vom eigenen Erfolg für absolut unfähig hält und vielleicht sogar für einen Blender. Also mit der ständigen Angst, dass man, dass schon morgen rauskommt, dass man hier eigentlich gar keine Ahnung hat von dem, was man tut.
Dass man enttarnt wird.
Ja. Der Beruf, den ich hier ausübe, als Kreativschaffender, sei es als Musiker, als Autor, was auch immer, ich weiß eigentlich gar nicht, wie das geht. Ich habe mich bisher hier durchgemogelt und irgendwann kommt raus, dass ich nur so tue, als ob. Wie sehr habt ihr das Imposter-Syndrom?
Ganz massiv.
Wir haben das irgendwie, ist das nicht irgendwie total seltsam, dass wir das haben? Also wo Leute von außen gucken und sagen, hier, Thorsten Weitze, Bernhard Henn, hier die Band Saltatio Mortis, die sind doch super erfolgreich in dem, was die da tun, von außen betrachtet. Und wir innen sitzen da und sagen, ich tue ja eigentlich nur so und hoffe, damit irgendwie durchzukommen. Warum ist das so?
Ich glaube, das ist, ich hatte dazu mal was gelesen, aber ich kriege es nicht mal ganz auf die Kette. Es ist einfach so, wir kennen unsere eigenen Stärken und vor allem auch unsere eigenen Schwächen. Wir wissen, wir sind nur Menschen, führen unser Leben und haben halt unsere Tätigkeit, unsere Leidenschaft zu unserem Beruf gemacht.
Ja.
So. Aber wir kennen uns. So. Das, was nach außen rausstrahlt, ist natürlich ein vollkommen anderes Bild. Und dieses Bild wird auf uns zurückgeworfen und das können wir einfach nicht mit unserem Bild von uns selbst in Einklang bringen. Und das schafft dann so eine Divergenz, nee, Also das schafft dann so eine Art Störung. Mhm. Und deswegen hat man das Gefühl, okay, anscheinend habe ich falsche Signale nach außen ausgestrahlt. So bin ich nicht. Ich bin ein, das bin nicht ich, wovon die reden. Das kriegen die irgendwann raus. Die kriegen man irgendwann raus, wie ich wirklich bin. Mhm. Und dann ist die Kacke am Dampfen, auf gut Deutsch. Mhm. Da kommt das so ein bisschen her. Und ja gut, bei mir ist natürlich auch, ne, ich habe nicht so einen schillernden Werdegang wie Bernhard oder du.
Ja, genau.
Ich bin einfach nur ein Nerd, der irgendwann angefangen hat Bücher zu schreiben.
Du, ich bin einfach nur Musiknerd, der irgendwann gesagt hat, ey, ich finde das so geil, Mucke zu machen, wie toll wäre das, wenn ich dafür bezahlt werden könnte. Übrigens warte ich darauf noch bis heute, dass ich mal endlich ordentlich dafür bezahlt werde. Bernhard, hast du das Imposter-Syndrom auch?
In Facetten auf jeden Fall. Also ich kenne das Gefühl ganz gut. Ich bin mit meiner eigenen Arbeit nie zufrieden. Mhm. Also ich weiß immer, was noch besser gegangen wäre. Wäre noch ein Monat gewesen, der mehr Zeit zur Abgabe ist oder sowas. Ich sehe immer die eigenen Fehler also, und übersehe dann das, was gut ist, weil ich die Fehler total vor Augen habe. Ja. Ich denke auch oft, boah, du hast einfach Schwein gehabt. Also da sind Dutzende andere Autoren um dich herum, die sind echt genauso gut. Du kennst die, du hast deren Sachen gelesen. Es ist genauso gut. Why the fuck hat sich dein Buch 10-mal so gut verkauft? Das ist nicht gerecht. Also das ist so ein Denken. Nicht, dass ich entlarvt werde und es gar nicht kann, sondern nur denke, du bist jetzt auf der Bestsellerliste, aber hey, da gibt es hunderte andere Bücher, die sollten da eigentlich auch stehen.
Aber da gibt es eigentlich nur eine Sache, die man sich immer wieder sagen kann. Es gibt natürlich immer die, die viel besser sind. Also wir sind als Band das beste Beispiel dafür. Es gibt so viele Musiker, die spielen uns 100-mal an die Wand. Aber irgendwas an dem, was wir da raushauen, triggert bei den Menschen etwas, wo sie sagen, finde ich gut, das möchte ich gerne hören, wie bei euch, das möchte ich gerne lesen. Ja. Und das finde ich, ist das, was zählt. Weil die, ich sag mal, die handwerkliche Fähigkeit, ne? Wir haben es vorhin so ein bisschen auch von dem Handwerk gehabt, dass das Autor ist, was, wie man schreibt und wie so die Ideen kommen. Das ist ja vielleicht sogar bei jedem sehr ähnlich und in der Ausführung dann unterschiedlich. Aber im Endeffekt ist es völlig egal, wie gut oder wie schlecht das jemand macht. Wichtig ist, was beim Leser ankommt, beim Hörer ankommt, was es auslöst.
Ja, und wichtig ist, dass man es mit Herzblut macht. Mhm. Also es ist ein Künstlerberuf, eine ganz elementare Sache.
Ja.
Mach es mit Leidenschaft, das trägt dich auch durch die dunklen Stunden.
Mhm. Wenn der Verlag mal wieder zwölf Monate braucht. Bis
was ich wirklich einmal bereut habe in meinem Leben war, dann kam eine Lektorin an und ich hatte es geschafft, mein Buch einen Monat vor Abgabetermin fertig zu haben. Das schaffe ich sonst nie. Also in 30 Jahren war das eine Mal. Werde ich auch nie wieder machen. weil die kam dann an, hat das Buch gelesen, man traf sich so zum Mittagessen. Damals war das so, heute nicht mehr. Dann meinte, ja, ist ja eine super Geschichte, war ein historischer Roman. Aber ist ja klar, dass 80% deiner Leser sind Leserinnen. Eine Sache fehlt. Da ist keine Liebesgeschichte drin. Ich gebe dir das Manuskript jetzt noch mal zurück. Und wir haben ja noch einen Monat Zeit. Und jetzt bastel mal eine Liebesgeschichte da rein. Und ich dachte, boah, was ein
Scheiß.
Aber ich war junger Autor und dachte immer, die ist Lektorin, die macht das lange.
Die muss das wissen.
Ist, die hat bestimmt recht. Ne? Mhm. Dann habe ich mir einen abgebrochen, monatelang, und da die Liebesgeschichte reingegeben.
Hat es geklappt?
Nee, pass auf. Dann habe ich das abgegeben. Inzwischen hat die zuständige Lektorin gewechselt. Kam eine neue Lektorin rein. Ne? Die offensichtlich nicht Ahnung hatte, was vorher gelaufen war, weil wir hatten dann wieder das Mittagessen. Und dann meinte die, super historischer Roman. Und also habe ich wirklich mit Spaß gelesen. Und dann so zum Dessert sagte sie, aber eine Sache muss ich dir merken. Also sagen, die Liebesgeschichte, die wirkte so aufgefropft. Hätte man die nicht lassen können. Und da an dem Dessert, als ich mich am Dessert da verschluckte, dachte ich, nie wieder. Also du schreibst die Geschichten so, wie du sie möchtest. Mhm. Man kann auch im Vorfeld drüber reden, aber wenn sie einmal geschrieben sind und so sind, wie du sie richtig findest, dann bleiben die so oder die erscheinen nicht, aber das tust du nie wieder. Das kann ich allen Künstlern nur dringend raten. Macht das, was ihr machen wollt. Weil wenn ihr dann scheitert, habt ihr immer noch das getan, was ihr wolltet. Mhm. Was wirklich bitter ist, ist auf den Rat anderer zu hören, sich verbiegen und damit scheitern. Mhm. Das war völlig unnötig.
Das zu machen, was man will, ist ein super Stichwort für einen Standard unseres Podcasts, den wir immer einläuten, wenn es zum Ende hingeht.
Ich dachte, das klang schon so. Ich will nämlich jetzt gehen. Kam so.
Wir gehen jetzt zusammen in unsere Taverne.
An die Taverne.
Unsere Podcast-Taverne zeichnet sich ja dadurch aus, dass wir entweder dann was zusammen trinken, das können wir gleich machen, wir haben ja hier was stehen, ich schenke mir gleich was ein, aber wir müssen in der Taverne immer natürlich auch etwas tun, was Spaß macht. Ja? Erstens gibt es immer ein Getränk. Das Doofe ist, wenn wir manchmal unterwegs sind und kein Getränk haben, dann müssen wir so tun, als ob. Und es hat sich eine Sache bei uns etabliert, das möchte ich euch ganz kurz auch zuteil werden lassen. Und zwar, wenn wir unterwegs waren, hier, ihr habt, jeder von euch bekommt einen frischen Notfallkorken, gesponsert von unserem Fanclub, den Moshpicks, das ist der Tavernen-Notfallkorken. Ich erzähle euch gleich, worum es da geht. Wenn ich meinen eigenen Notfallkorken gefunden habe, da ist er. Meiner ist schon benutzt, deswegen. Ne? So, also, normalerweise, wenn wir unterwegs sind an den Tavernen dieser Welt, haben wir nach spätestens drei Getränken
das Phänomen, dass wir so klingen.
So. Wir trinken jetzt natürlich hier, weil wir am Tisch sitzen, auch in echt. Trotzdem möchten wir uns gleich den Spaß nicht nehmen lassen und ein kleines Tavernenrätsel lösen. Und die Leute da draußen haben immer tierischen Spaß, mit uns gemeinsam zu rätseln. Jetzt habe ich mir ganz viel überlegt. Ihr als Autoren
seid natürlich Experten für alles, was mit Sprache zu tun hat. Deswegen muss ich das Tavernenrätsel heute ein bisschen schwerer machen als sonst üblich. Ja? Das Wichtige beim Tavernenrätsel ist, Sabbern ist erlaubt.
Ich sabbere wirklich direkt den neuen Korken an, das gibt's doch gar nicht.
Also, die Erklärungen müssen nicht richtig sein, sie dürfen unterhaltsam sein, sie dürfen auch richtig sein, wenn ihr die Lösung wisst. In unserer heutigen Taverne geht's um Sprache. Ihr sollt mir, weil ich da keine Ahnung von habe, und den lieben Leuten da draußen, die uns zuhören, ein paar Wörter erklären und vielleicht deren Herkunft. Keine Sorge, es wird nicht so schwer. Es geht nämlich gleich um,
Gott, ich muss kurz rausnehmen, um Kofferwörter.
Von einem Kofferwort spricht man, wenn Teile einzelner Wörter verschmelzen und daraus eine neue Bedeutung entsteht. Zum Beispiel, der Cheeseburger ist die Mischung aus Cheese und Hamburger. Das hat man zusammengezogen und daraus entstand ein neues Wort. Der Workaholic, ne, Work und Alcoholic, hat man zusammengezogen und daraus entstand ein neues Wort. Ich habe mir gedacht, ich frage euch mal, weil wir jetzt ja hier in einem Podcast sind. Podcast. Woraus besteht denn das Wort Podcast?
Na, ist ja völlig klar. Ne? Also erstens hat man ein bisschen Pott geraucht. Ne? Und dann castet man Leute, die mitmachen und Schmarrn reden. Und schon kriegt man Podcast zusammen. Das ist ganz einfach.
Das ist die beste Erklärung aller Zeiten. Ja.
Ja? Das ist nicht die Zutaten.
Nee, das ist die beste Erklärung. Ich möchte auch gar nicht mehr auflösen, was das wirklich ist. Super. Thorsten, Politesse. Woher kommt denn Politesse?
Nee, da kann ich es nicht. Da kann ich es nicht sagen, ohne wirklich was getrunken zu haben.
Okay. Also ich habe mir auch überlegt, Politesse, also es hat ja was mit den Damen bei der Polizei zu tun. Das Problem ist,
wir haben wirklich einige Fans bei der Polizei, die uns auch regelmäßig bei Konzerten besuchen, wenn sie nicht im Dienst sind. Ich habe ein bisschen Schiss davor, dass die mich verhauen, wenn ich jetzt Witze mache über Politessen. Man sagt ja auch gar nicht mehr Politesse heutzutage, oder?
Nicht?
Sagt man das noch?
Nee, sagt man nicht mehr.
Sind dann?
Nee? Auf gar keinen Fall.
Auf gar keinen Fall? Okay. Also,
okay. Weibliche Polizeibeamter?
Ja. Ja, aber Polizeibeamtin, ich habe ein paar Freunde in der Polizei und auch ein bisschen Familie in der Polizei.
Aber vielleicht.
Spätestens deswegen kann ich mich nicht.
Aber war die Politesse nicht diejenige, die jetzt vom Ordnungsamt die Strafzettel immer schreibt und so? Könnte auch sein, ne?
Ich weiß nicht, ob da differenziert wurde. Also, wer dieses Wort benutzt, fängt, glaube ich, nicht an zu differenzieren.
Okay, dann würde ich mal sagen, wir lassen das mal weg. Eins habe ich noch, eins ehrenhalber. Ne, eigentlich auch noch zwei. Wikipedia. Das sind zwei ganz interessante Wörter, die da zusammengezogen wurden. Habt ihr eine Idee, was das sein könnte?
Ja, klar. Das waren die Wikinger, die angefangen haben, sich die Welt zu erklären. Das war ja vorne Wiki.
Ja.
Und dann Pedia kommt von Enzyklopädie, haben die bei einer Plünderfahrt in Griechenland aufgeschnappt und das sind zusammengefasst. Und die erste Wikipedia wurde von Harald Blauzahn verfasst, der halt Knut Aschulen schon erklären wollte, wie die Welt da draußen so ist.
Perfekt. Bernhard, ich werde dich in Zukunft bei sowas immer als Experte einladen. Das ist super. Oder anrufen zwischendurch. Ich habe hier ein Kofferwort. Wikipedia, die Wikinger, die sich die Welt erklären, finde ich jetzt schon super. In Wirklichkeit, ich löse es mal ganz schnell auf, Wiki ist hawaiianisch für schnell. Und das zweite, Enzyklopädie, Enzyklopädie heißt das Wort, stimmt perfekt, ne? Also ein Erklärwerk, was man eben mal schnell nachschlagen kann. Übrigens vorhin die Geschichte mit dem Podcast. Deine Erklärung muss so eingetragen werden in der Wikipedia ab sofort. Das stammte ursprünglich von iPod und Broadcast, also ne, der Sendung, englisches Wort für Sendung, Broadcast, und dann, die man sich auf den iPod laden kann. Eins hätte ich noch ehrenhalber.
Richtig schwierig ist ein Markenname. Ihr kennt noch diese Glühbirnen von der Firma namens Osram. Der Firmenname Osram ist auch ein Kofferwort. Woher könnte das denn stammen, der Osram?
Kann man aus dem Osten?
Vielleicht.
Nein,
also
Ossi? Oszillierender Raum, das ist doch total klar. Es war okay. Eine Kuh, die vom Blitz getroffen wurde und als danach aufgeweckt wurde.
Werner ist ganz offiziell der Meister des besoffenen Unsinns.
Eine Kuh, die vom Blitz getroffen wurde und danach wurde gemolken. Ah, oh, super. Oszillierender Rahmen. Geil. Das, Leute, bitte sorgt dafür, dass genau das bei Wikipedia eingetragen wird. Das ist super. Ich merke schon, ich hätte das viel schwerer noch machen müssen für euch. Was natürlich die völlig falsche Erklärung ist, ist die, die man im Netz ansonsten findet, dass der Markenname Osram sich aus den Stoffen des Glühfadens zusammengesetzt hat, nämlich Osmium und Wolfram. Wie langweilig. Da finde ich die vom Blitz getroffene Kuh viel, viel besser. Ihr beiden, wir haben es im Grunde durch die Sendung durchgeschafft heute. Die flocken ein bisschen, diese Korken. Ne? Ich habe es auch gerade eben gemerkt. Liebe Grüße an den Fanclub. Vielen Dank für diese tollen Korken. Aber die flocken. Wenn man die zwischen den Zähnen hat, hat man direkt wieder was gegessen. Wir haben es im Grunde geschafft in der heutigen Sendung und sind am Ende angekommen. Ich kann euch aber nicht gehen lassen, ohne dass auch ihr unseren Leuten da draußen eine sogenannte Schande des Tages erzählt.
Schande. Schande.
Die Schande des Tages ist immer eine Geschichte, die die jeweiligen Gäste, die da sind, erzählen, auch ganz ohne Korken, wo man selber mal was erlebt hat oder was getan hat und selber nicht so gut bei wegkam. Ich zum Beispiel habe damals eine Geschichte erzählt von einem Orchesterauftritt, wo ich beim Übergang vom ersten zum zweiten Satz die Noten zu weit umgeblättert habe und den Anfang des dritten Satzes gespielt habe. Und nicht den Anfang des zweiten Satzes, ich als Schlagzeuger. Der dritte Satz fing an mit einem Gong, mit Forte Fortissimo, Vollgas, also mit Anlauf, mit dem Klöppel gegen den Gong hauen. Der zweite Satz, der aber dran war, fing an mit einer Pianissimo-Flöte und einer Sopranistin, die nach meinem Einsatz knapp vorm Herzinfarkt war. Das war damals eine meiner Schanden, ich habe schon viele erzählt, aber eine meiner Schanden des Tages. Ihr habt auf eurem Weg als Autoren, wo ihr auch bestimmt unterwegs seid, bei Lesungen und so weiter und so fort, bestimmt das ein oder andere Mal was erlebt, wo ihr hinterher gesagt habt, mein Gott, das war ein bisschen doof oder ein bisschen peinlich. Gibt es da Dinge, die ihr erzählen könntet hier im Podcast? Ihr müsst euch nicht selber zu arg in die Pfanne hauen, aber vielleicht habt ihr was auf Pfanne.
Ja, ich habe nichts so Humoristisches, aber es ist vielleicht trotzdem ein schönes Anliegen. Und das stammt auch aus meiner Zeit, bevor ich Autor wurde. Ich bin damals viel mit dem Fahrrad gefahren. Und jeder, der mal Fahrrad gefahren ist, kennt das, dass ein Autofahrer denkt, mehr PS gleich auf Vorfahrt. Auf jeden Fall hatte mich beinahe ein Ehepärchen erwischt. Und anstatt das dann in Ruhe auszudiskutieren, bin ich also wie ein Wahnsinniger von dem Fahrrad runter, weil ich schon auf 380 war, wegen ganz anderen Dingen. Und bin da also echt mit geballten Fäusten auf das Auto zugelaufen, so weit, dass der Ehemann schon ein bisschen bleich wurde und aussteigen wollte. Und die haben mich angeguckt und waren total erschrocken. Und ich war dann auch so über mich selbst erschrocken. Ich schäme mich jetzt noch. Also von daher, ich nehme das jetzt mal ernst mit der Schande des Tages. Ich war so über mich erschrocken, dass mich das jetzt noch, oder das ist jetzt bestimmt 15 Jahre her, verfolgt. Und ich mir gesagt habe, nee, du, also demnächst, ne, zieh mal tief durchatmen. Das ist auch danach nie wieder passiert. Einfach, weil ich das Bild immer noch so präsent vor Augen habe. Und da wir ja gerade auch in etwas wütenderen, aufgeregteren Zeiten leben. Also wenn ihr da draußen mal so ein bisschen Wut im Bauch habt und jetzt das Gefühl habt, da passiert gerade etwas, was ihr ungerecht findet oder was euch in die Quere kommt, im Weg ist, wie ein PKW zum Beispiel, der euch gerade über den Haufen gefahren hätte, ist trotzdem kein Grund aufzuflippen, weil das wird niemandem helfen, denn auch dieses Pärchen, das hat natürlich in dem Moment gar nicht realisiert, was da passiert ist, außer da ist ein irrer Fahrradfahrer auf die losgegangen, aber nicht, wir haben hier gerade irgendwie eine Verkehrsregel missachtet. Also es hilft immer, durchzuatmen, sich zurückzunehmen und drüber zu reden.
Apropos durchatmen und drüber reden. Wir reden ganz kurz hier mal drüber, dass wir gerade einen Katzenbesuch haben. Ich hoffe nur, dass die Katze jetzt hier interessante Geschichten zu erzählen hat für den Podcast.
Wir reden halt schon so lange, dass ihre nächste Portion Feuchtfutter fällig wäre.
Ja, die nächste Mahlzeit ist fertig.
Und die fordert sie halt gerade ein.
Sehr gut, sehr gut. Bernhard, zum Schluss des Podcasts, hast du noch eine Schande des Tages für uns?
Eine Schande des Tages, also einer der peinlichsten Augenblicke in meinem Leben war etwas, das kennst du vielleicht auch, so auf der Bühne sein und dann irgendwann mal so richtig dringend auf Toilette müssen.
Ja,
das ist, das ist unaufhaltbar, die Natur siegt, aber das Programm geht noch eine Stunde weiter und es ist völlig klar, diese Stunde wirst du auch, wenn du noch so hart kämpfst und es schaffst, die Hälfte auszuschwitzen, nicht gewinnen. Und
genau. Danke für dieses Bild. Jetzt habe ich vor dem nächsten Auftritt richtig Stress.
Irgendwann hat es mich dann erwischt und war ein voller Saal. Und ich hatte keine andere Wahl, als die Wahrheit zu sagen, was jetzt ist, weil ich kann jetzt nicht mehr weiterlesen. Ja. Tut mir furchtbar leid. Ich muss wohl das Glas Wasser zu viel getrunken haben. Ich muss auf Toilette gehen. Ne? Der Saal tobte vor Lachen, fand die super. Und ich musste mittendurch, der Weg zur nächsten Toilette war der Mittelgang durch den ganzen Saal. Und ich musste durch die 200 Leute, die mich angrinsten, gehen, um dann die Toilette zu erreichen. Und als ich wiederkam, grinsten die immer noch alle. Für die war das alles super lustig, für mich war das aber nie wieder. Also seitdem bin ich kurz vorher immer noch mal auf Toilette. Ich meide zu viel trinken und
das hatte ich mehrfach. Also bei längeren Shows, 2-Stunden-Shows, mehrfach. Ab einem gewissen Song, man denkt dann so, jetzt kommen noch 2 Songs und dann der Übergang zur Zugabe, der ist dann manchmal ein bisschen länger, bis die Band wieder auf die Bühne kommt. Ja, dauert dann manchmal. Ihr beiden. Vielen, vielen Dank für euren Besuch hier bei uns in der Sendung und es war total spannend, es war super interessant, ich habe sehr, sehr viel gelernt. Keine Sorge, unser Gespräch mit den beiden Autoren geht gleich noch weiter und wir bekommen auch noch einen richtigen Schluss für diese Folge. Ich wollte an der Stelle nur mal ganz kurz einhaken und sagen, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen bis hierher. Wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr uns eure Anregungen, aber gerne auch Fragen und Kritik schicken. Und zwar unter der Mailadresse saltatiomortis@radiobob.de. Dort nehmen wir auch gerne eure Themenvorschläge und Wünsche für weitere Folgen entgegen. Sagt uns einfach, was ihr hören möchtet und wir bemühen uns, das irgendwann in der Zukunft möglich zu machen. Wenn ihr uns bewerten könnt, überall dort, wo ihr diesen Podcast hört, dann freuen wir uns über volle Punktzahl und natürlich auch über eine positive Bewertung in Textform. Wenn ihr uns was Nettes schreiben könnt als Rezension, gerne her damit. Das hilft uns, diesen Podcast auch weiterhin noch eine Weile machen zu können. Sagt auch gerne euren Freunden und Bekannten Bescheid, dass es hier etwas Tolles zu hören gibt. An der Stelle sage ich für gewöhnlich immer, das vorletzte Wort gebührt wie immer meinen Gästen. Und auch in der heutigen Folge möchte ich da keine Ausnahme machen. Also Bernhard, Thorsten, das vorletzte Wort gebührt euch. Ihr dürft jetzt den Leuten entweder schamlos Werbung aufs Auge drücken, wo sie euch finden, was bei euch alles gerade so ansteht. Ihr dürft Grüße dalassen für die Menschen da draußen. Ihr könnt sagen, was auch immer euch jetzt zum Schluss der Sendung noch auf dem Herzen liegt.
Ja, also dann grüße ich meinen Sohn Pascal und sage ihm, du hast echt Schwein gehabt, dass ich heute mal nicht die Geschichte über den Wodka Hennen erzählt habe. Ich hoffe auf eine zweite Folge des Podcasts, da wird es die Welt erfahren.
Sehr gut. Thorsten?
Ich möchte mich an der Stelle einfach erstmal bedanken. Ich habe das ja vorhin schon angedeutet, so ein Autor existiert nicht im luftleeren Raum. Es gibt so viele unter meinen Freunden, die mich damals unterstützt haben, damit ich das überhaupt mich traue. Meine Mutter, die mir die Liebe zur Literatur nahegebracht hat. Meine Frau, die mich unterstützt hat, mitten im Leben einfach mal zu sagen, jetzt mach doch noch mal. Meine Lektorin, meine Illustratorin, also und natürlich all die Leser da draußen, die dafür sorgen, dass ich tun kann, was ich liebe und auch noch dafür bezahlt werde.
Wenn Leute mehr über euch wissen wollen, wo können sie euch finden?
In den meisten Buchhandlungen. ansonsten einfach mal googeln und dann stolpert ihr darüber. Und wenn ihr richtig tief bei Google reinschaut, auch über peinliche Fotos.
Ja, bei mir nicht so sehr in den Buchhandlungen wie mehr im digitalen Bereich. Audible und Amazon und ansonsten natürlich ja einfach nach dem Namen googeln, dann taucht auch die Homepage auf und die Social-Media-Auftritte. Und tatsächlich könnt ihr auch häufig genug jetzt bei Saltatio Mortis vorbeischauen und da findet ihr uns auch.
Ich habe gerade heute erfahren, dass wir demnächst noch unabhängig vom Podcast gemeinsame Termine haben werden. Ich verrate hier noch nicht so viel, das werden wir demnächst bestimmt hier auch noch erwähnen. Ja, an der Stelle würde ich sagen, danke für eure Zeit. Und euch da draußen danke für die Aufmerksamkeit. Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke für die Einladung.
Das war Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis. Ein Radiobob-Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App. Radiobob, Deutschlands Rockradio.